Alright, bevor die Folge gleich starten wird, muss ich ein, was ist das, ein Disclaimer oder irgendwas vorwegsetzen. Wir haben heute Donnerstag, den 18. August, es ist 10:41 Uhr, ich mache den Shop gleich auf. Und ich wollte nur kurz was zur Organisation sagen. Die Folge, die ihr jetzt gleich hört mit dem guten Felix Gebhardt, die kommt relativ spät. Und ich erwähne, glaube ich, irgendwie was, dass die letzte Folge eigentlich die mit Wallace Bird gewesen ist. Und ihr werdet euch bestimmt fragen, ja krass, warum habe ich die Folge denn verpasst? Also falls ihr das euch überhaupt anhört. Die Folge kommt leider erst einen Ticken später, also erst irgendwie nächste Woche, weil es da ein paar technische Schwierigkeiten gab. Deswegen wundert euch nicht, jetzt kommt erstmal Felix Gebhardt und ich erzähle aber schon was von Wallace Bird und die kommt aber erst nächste Woche. Und die Folgen sind auch schon so, also ich habe die recorded, glaube ich, vor 4 Wochen oder sowas. Nicht, dass ihr euch wundert und ich habe auch großkotzig, glaube ich, in dem Geplänkel, was gleich nach dem Intro kommt, auch gesagt, irgendwie, yo, es kommt alles regelmäßig, dies, das. Nein, kommt es gerade nicht. Ich bin irgendwie noch nicht dazu gekommen, teilweise Sachen zu schneiden, weil gerade zu viel los ist. Wie das immer so ist, kriege ich ja kein Geld dafür. Und deswegen wundert euch nicht, deswegen mache ich diesen kleinen Intro-Talk hier vorweg. Genau, ansonsten viel Spaß mit der Folge und ihr könnt auch gerne, weil mich würde immer mal interessieren, wer sich das überhaupt anhört, macht jetzt Pause und schickt mir doch einfach eine Mail an info@pauserepairshop.de und sagt einfach, yo, ich höre das. Oder wenn ihr Instagram habt, gebt einfach auf Instagram und schickt mir eine DM bei Pauls Repair Shop oder bei Pauls Guitarcast. Würde mich freuen, um zu gucken, ob ich das noch weitermachen möchte, weil ich mache das natürlich nur für euch. Und wer sich das nicht anhört, dann mache ich das nicht mehr. Nein, Quatsch. Anyhow, wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir ein Feedback geben. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Ich denke mal, dass nächste Woche weitergeht, aber gucken wir mal. Viel Spaß mit der Folge, einen schönen Wochenausklang und wir hören uns. Ciao.
Paul's Guitarcast, dein Gitarrenpodcast. Regelmäßig, unregelmäßig, immer donnerstags. Guitar Talk, Repair Shop Geschichten, Lebensweisheiten. Mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.
Alright, Paul's Guitarcast findet fast wieder regelmäßig statt. Ich muss an euch Leute da draußen kurz was aufklären. Eigentlich sind die letzten Folgen schon so in einer sehr regelmäßigen Abständen, sollten die wieder kommen. Aber ich habe die alle noch nicht fertig geschnitten. Das heißt, ihr werdet in der Folge mit dem David Schneider festgestellt haben, dass ich da ganz großkotzig gesagt habe, jo, wieder im wöchentlichen Rhythmus, dies, das. Aber jetzt sind schon wieder so ein paar Wochen vergangen, weil ich komme einfach gar nicht mit dem Schneiden hinterher. Das heißt, ich habe noch so ein paar Folgen in der Pipeline. Deswegen gibt es so ein bisschen Versatz. Aber es ist ja auch egal, weil der Podcast ist regelmäßig. Regelmäßig, unregelmäßig. Und ich versorge euch ja trotzdem mit brandaktuellen Folgen, aber das nur kurz zur Aufklärung. Genau, es geht heute, wann auch immer ich die veröffentliche, wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, das wird irgendwann Anfang Juli sein für euch da draußen, da müsste es zeitlich eigentlich ungefähr hinkommen. Geht es heute direkt weiter und ich habe mal wieder eine Zoom-Konferenz gestartet in meine Lieblingsstadt, in Anführungszeichen, zwischen Essen und Berlin. Habe ich heute den Felix Gebhardt am Start. Hi Felix, ich grüße dich.
Hallo, guten Abend.
Wie geht es dir?
Mir geht es dem Wetter entsprechend ganz okay.
Den Umständen entsprechend. Wie ist denn das Wetter in Berlin? Ist warm?
Naja, das Wetter ist unmenschlich.
Ist das
gar.
so?
Ja. Ich bin nicht so, ich halte hohe Temperaturen immer nur so eine Zeit lang aus und deswegen hat mir dieser Tag so ein bisschen zugesetzt.
Ich kann, ich
Aber
kann.
ich bin. Und ich kann die Fenster hier nicht so öffnen, weil die Nachbarn so laut sind. Ich dachte, das wird unser Gespräch unter Umständen beeinträchtigen, deswegen.
Lass mich raten, du wohnst bestimmt in einem der hippen Stadtteile Friedrichshain oder Kreuzberg, wo ein bisschen mehr auf den Straßen los
nee,
ist.
Nee, ich wohne im Wilden Wedding.
Im Wild? Oh,
das. Im eher unhipperen Stadtteil.
Ach, ich weiß nicht. Also ist das nicht. Ich habe gerade noch eine Spiegel-TV-Reportage gesehen über Berlin-Wedding, dass da so viele, wie heißt es, in letzter Zeit so viele Razzien stattgefunden haben wegen dubioser Corona-Testzentren. Da scheint auf jeden Fall der Punk abzugehen. So. Das,
ja, dann vielleicht gucke ich mal, was da so los ist in den Testzentren.
Ja, offensichtlich nichts, aber die machen trotzdem viel Geld damit, die Leute, die damit Geld verdienen wollen. Egal. Ja, krass. Also hier im Ruhrgebiet, wo immer noch Industriekultur ist und so weiter und so fort, hier ist das Wetter gerade geil. Also hier ist es schwül. Kennst du das? Also Ich finde Schwüle eigentlich noch schlimmer, als wenn das so richtig heiß ist. So, wenn du nicht weißt, was ziehst du heute an und du ziehst du dich einen Ticken zu warm an, weil du denkst, ach komm, es ist ein bisschen kälter und dann schwitzt du den ganzen Tag rein ab, weil einfach doch so drückend und so, oh, ist das. Ich muss gestehen, ich gehöre definitiv auch zu den Leuten, die sich andauernd, beschwerst du dich über das Wetter? Also bist du einer von denen, die dann sagen, es ist zu warm, ist zu kalt oder?
Nee, eigentlich nicht. Nee, okay. Ich versuche das zu vermeiden. Aber ich habe es heute einfach so ein bisschen, ich musste mich irgendwann Beine hoch auf den Rücken legen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Aber jetzt geht's.
Das ist gut. Ich versuche mich hier auch mit so einem kühlen Bier, halbkühlen Bier auch gerade so ein bisschen abzukühlen.
Ja, ich habe das ganz neidisch schon gesehen gerade.
Du kannst ja
auch noch mal zum Kiosk später gehen.
Müssen
wir gleich noch mal eine kleine Pause machen.
Können wir machen, ist gar kein Problem. Was wollte ich sagen? Ich habe dich eingeladen, weil du, um die Leute mal so ein bisschen abzuholen natürlich da draußen, bevor wir in den ganz tiefen Nerd-Talk einsteigen, du bist Gitarrist bei Muff Potter.
Das stimmt, genau.
Die großen Muff Potter, die es seit 1 oder 2 Jahren wieder gibt. Offiziell. Muss mich ein bisschen abholen.
Eigentlich schon seit
oder 2019,
im Laufe des Jahres 2018 gab es schon einen ersten Auftritt und dann diese Comeback-Tour Anfang 2019, genau.
Stimmt. Ich komme da immer so ein bisschen durcheinander aufgrund der Corona-Pandemie, dass man dann immer denkt, so, also ich habe diese 2 Jahre so ein bisschen weggeblendet und ich hatte jetzt auch im Kopf irgendwas entweder Anfang 2020 oder 2019. Ich glaube, seit 2009 war aber, glaube ich, Pause. Dann war quasi mehr oder weniger aufgelöst oder sowas. Ne?
Genau.
Okay, gut. Ja. Das habe ich ja noch richtig in Erinnerung. Und dann quasi jetzt eigentlich dann wieder der große Angriff, mehr oder weniger. Ne? Album ist angekündigt, glaube ich, für August, wenn mich nicht alles täuscht.
Genau, 26. August kommt das Album, was wir zusammen aufgenommen haben.
Sehr cool. Single habt ihr schon draußen, die erste auch. Ne?
Die ersten drei.
Ey, das ist ja schon wieder so viel mehr vorbeigegangen. Das gibt's doch gar nicht, ey. Ja. Ich hab's aber natürlich noch. Ich habe natürlich schon mal reingehört und ich freue mich sehr auf den Release, muss ich sagen.
Super.
Ja, wirklich, kein Scheiß. Und dann auch geile Shows eigentlich auch bald, ne?
Es gibt eine erste Show jetzt, also ich weiß. Gemessen an dem, wann dieser Podcast ausgestrahlt wird, weiß ich natürlich jetzt nicht genau, was ich da richtig oder falsch sagen kann.
Wann ist die Show?
Wir spielen jetzt am 6.7. spielen wir jetzt in Tübingen.
Ja.
Auf dem Erbe-Festival.
War das da für einen Wochentag? Weißt du das?
Das ist ein Mittwoch.
Das bedeutet, wenn ich mich auf den Hosenboden setze, will ich die Folge eigentlich nächste Woche Donnerstag veröffentlichen. Das heißt, dann habt ihr da gespielt. Ne? Dann kommt die Folge einen Tag später dann nämlich raus. Ja.
Ja, genau.
Ja, und dann.
Ja, das fängt dann an und dann gibt es, dann spielen wir auf dem Deichbrand-Festival. Aber dann ist eigentlich. Die richtige Tour zum Album ist dann im Oktober, November diesen Jahres.
Okay, genau. Also dann macht ja auch Sinn, dann quasi, wenn man ein Album draußen hat, dass man dann Promotour dann dafür auch macht und dementsprechend, ne?
Genau.
Ja, genau. Und Ärzte war auch noch was dabei, meine ich, ne? Support-Shows.
Ja, das haben wir heute bekannt geben können. Wir spielen am 27. August im Vorprogramm von Die Ärzte auf dem Tempelhofer Feld in Berlin.
Könnte schlechter laufen.
Es kommen
ein paar.
Ich habe gehört, da kommen irgendwie ein paar Leute.
So irgendwie ein paar Dutzend wird man da schon voll kriegen. Ja, ist doch voll geil. Ey, freut mich auf jeden Fall voll. Das sind ja echt mega Aussichten. Und ich jetzt musst du mich trotzdem noch so ein bisschen abholen, also um so ein bisschen Muff Potter aufzuklären. Du bist seit 2019 auch Mitarbeiter, seit 2021, oder nicht, wenn ich alles täusche.
Ja, ich bin seit April letzten Jahres dabei, genau.
Okay, erzähl mal, wie ist das zustande gekommen? Du musst ja deinen musikalischen Werdegang mal so ein bisschen für die Leute mal, muss jetzt bei Adam und Eva anfangen.
Also meine Geschichte mit Muff Potter geht zurück ins Jahr 2000. 6, da war ich mal als damals mit meinem erst Solo-Singer-Songwriter-Projekt, dann später Band Home of the Lame aktiv und als Vorband oder Vorperson mit Muff Potter auf Tour für eine Woche Anfang 2006. Das war deren Von-Wegen-Tour damals. Da haben wir uns kennengelernt und das war so ein bisschen mein initialer Moment in dem Kosmos und ich bin dann im weiteren Verlauf in diversen Funktionen mit der Band unterwegs gewesen, als Gitarrentechniker und Tourmanager und zwischendurch, weiß ich, nee, das waren die Positionen, glaube ich. Ich glaube, mehr habe ich gar nicht gemacht. Merch habe ich nie verkauft.
Wollte ich gerade sagen, mir wäre jetzt noch Merch noch eingefallen, eigentlich so in der, so, was man so auf Tour so macht, so entweder bist du Tourmanager so, oder was Gitar-Tech.
Das waren die Sachen. Und dann habe ich auf dieser Comeback-Tour habe ich die Band als Vorband und also wieder mit meinem dann aktuellen Solo-Programm, was Instrumentalmusik war, begleitet und gleichzeitig war ich Backliner und habe in ihrem Set dann auch bei ein paar Songs mitgespielt, hier und da extra Rollen übernommen. Und dann war es über den Prozess, in den mein Vorgänger Dennis Scheider noch involviert war, gab es irgendwie zwischendurch so ein bisschen die Idee, ob ich da so als fünfte Person bei den Aufnahmen zu diesem Album mitmache.
Ja.
Und als Dennis und die Band dann beschlossen haben, getrennte Wege zu gehen, bin ich dann da halt so ein bisschen einfach in die Position nachgerückt.
Ja.
Das war eigentlich der Prozess. Und dann haben wir gemeinsam das Album fertig geschrieben oder ausarbeitet und dann aufgenommen im vergangenen Spätsommer, Herbst.
Okay. Also das heißt, du bist dementsprechend ja jetzt nicht irgendwie erst, ja, gefühlt seit letztem Jahr offiziell dabei, aber bist eigentlich schon gefühlt seit Ewigkeiten in dem Bandkosmos eigentlich am Start, so, ne? Das kann man ja schon sagen. Seit einer sehr langen Zeit.
Genau, halt nicht als Bandmitglied oder so, sondern eher als Person, die da irgendwie mitläuft und Sachen mitmacht. Aber dann gab es natürlich auch dieses Riesenloch zwischen 2009 und 2018 und das war dann, also ich bin mit Nagel immer befreundet gewesen über die Jahre und wir haben uns in Berlin gesehen und waren teilweise nachbarschaftlich verbunden und so. Ja. Mit Shredder habe ich auch immer Kontakt gehabt, hier und da, und deswegen war das dann irgendwie auch nicht weiter merkwürdig, dann da 2019 wieder mit in den Bus zu steigen. Es war irgendwie ganz klar eigentlich.
Ja.
So, ja.
Kann ich verstehen. Ja, aber ich finde es immer geil, wenn man quasi so, ja, auch mit einer Band dann schon immer in dem Umfeld auch dann drin ist und dann ist das, glaube ich, auch so ein, wie du schon sagtest, so ein natürlicher Prozess, weißt du, was ich meine? So, das ist halt jetzt nichts, das ist irgendwie normal. Und vor allen Dingen, wenn du halt schon so Posten auch gemacht hast, so, ich sag mal, Gitar-Tech oder Tourmanager oder sowas, so, dann ist man auch einfach in der Szene auch schon drin, so, ne? Und
wir haben uns in Stresssituationen schon erlebt und wissen, was los ist und so. Und ich glaube, das hilft dann schon irgendwie auch. Dann ist es gar nicht so merkwürdig, plötzlich gemeinsam Musik zu machen. Also es ist dann irgendwie einfach nur so eine weitere Facette.
Genau, das kommt einfach noch hinzu.
In der Beziehung.
Voll. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, man klopft den mal ab, man guckt mal, wie das läuft, wie du schon sagtest. Man hat sich einfach schon, gerade auf Tour, hat man sich schon so kennengelernt und den einen oder anderen kleinen Fight wahrscheinlich auch mal gehabt oder sowas, so wie das immer so ist, ne? Wir sind alle Menschen und dann ist das...
Man hat sich schon mal in Unterhose gesehen.
Ganz genau so, ne? Das ist eigentlich schon, da ist alles gesagt ab dem Zeitpunkt, so, da weiß man schon Bescheid und sagt, komm, das passt, der hat Geschmack, der Mann, und den können wir auf jeden Fall mit in die Band aufnehmen. Aber ich kenne das von echt vielen so, also dass dann, wenn du dir, man musste sich hocharbeiten, Anführungszeichen. Man hat quasi ein bisschen kleiner angefangen, so, hat erst Gitar-Tech gemacht, so, nee, erst erst Mercher, fängt ganz klein an und dann so geht man immer weiter, so dann macht man den Gitarre-Tag, dann kommt der Tourmanager und dann ist man irgendwann in der Band. So, das ist eigentlich ganz geil. Ja. Ganz geil. Und du kennst natürlich sogar noch viel besser, wenn du schon mal TM gemacht hast, dann kennst du auch so die ganzen organisatorischen Sachen so. Hast du ja eigentlich noch diesen perfekten Overview. So, du bist der vollkommene Muff Potter-Typ in dem Fall. Hast du den anderen noch einiges voraus.
Ja.
Du bist dann, also du hast ja gesagt, gerade im Vorgespräch, oder hast du es im Podcast gesagt, weiß ich gar nicht, dass du seit 14 Jahren in Berlin wohnst. Bist du auch dein gebürtiger Münsterer dann in dem Fall, würde ich jetzt mal sagen, oder nicht?
Nee, ich komme aus Hannover ursprünglich.
Und okay, ist aber auch nicht so weit, ne? Von Münster entfernt, glaube ich.
Ist nicht so weit. Mhm. Ja, und ich habe so eine kleine Odyssee durch diverse Städte hinter mir, bevor ich dann 2008 in Berlin gelandet bin. Und ja, jetzt komme ich hier wohl auch nicht mehr weg, weiß ich nicht genau.
Ich sag niemals nie. So, ne, aber ich glaube, keine Ahnung, ich habe das schon mehrfach in meinen Folgen gesagt, ich habe ja immer noch so ein ambivalentes Verhältnis zu Berlin. Bin jetzt echt für meine Verhältnisse regelmäßig eher da. Jetzt kommendes Wochenende auch wieder. Und ich bin, auf der einen Seite denke ich mir, ach ja, cool, ist bisschen Berlin, aber ich bin auch immer wieder froh, wenn ich da weg bin. Ich muss das immer wieder betonen.
Das geht vielen Leuten so. Ich verstehe auch, was die Leute damit meinen, aber ich finde, es gibt immer so diese ganzen kleinen Spots, die man im Laufe der Zeit dann kennenlernt, wo man auch in so im Sommer, wenn alle draußen sind und so seinen Frieden finden kann und so. Es ist natürlich insgesamt so dieser Pegel an Personen, die deinen Weg kreuzen im Laufe eines Tages. Mhm. Also diese Anzahl an Personen ist natürlich relativ hoch und wenn man nicht so auf Menschen steht oder so, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig in Berlin.
Da hast du halt viele Menschen.
Seine Ruhe zu
sehen. Ja, definitiv. Ach, das stimmt auch. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, wie dieses Ding, ich will das gar nicht so schlecht machen, sodass ich jetzt sage, so Berlin voll die Dreckstadt, bla bla, stimmt ja eigentlich gar nicht. Das ist so ein bisschen vielleicht auch auf der einen Seite die Sehnsucht, weil das halt so eine riesige Stadt ist. So, ne? Und ich meine, du warst bestimmt schon mal im Ruhrgebiet, oder nicht? Ne?
Wie
ich
jetzt mal, ja, sicherlich.
So, ne? Und Ruhrgebiet ist ja eigentlich, man sagt das ja, du kannst das ja so ein bisschen mit Berlin vergleichen, dass wir viele große Städte hier haben, so nur, dass Berlin quasi das Ruhrgebiet als eine Stadt mehr oder weniger ist, weil das halt so riesig ist, so, ne?
Ja, so nehme ich das auch wahr.
Mhm. Genau, so, und deswegen ist es halt so, keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, so, ich bin in Berlin Friedrichshain und sage jetzt, ich will nach Charlottenburg oder sowas fahren, da bist du halt mal eine Dreiviertelstunde, glaube ich, unterwegs oder so mit öffentlichen Verkehrsmitteln, so, ne? Und,
ja, nicht ganz, aber ein bisschen schneller geht's.
Okay, ein bisschen schneller, aber man ist ein bisschen unterwegs und das ist ungefähr so, als wenn ich jetzt sage, so, komm, ich fahre jetzt mal nach Bochum und fahre eine Kneipe.
Ja.
Und das macht, also jetzt, ich kenne das von vielen so, dass der Ruhrgebietsler hier im Pott, wir sind faul. So, und wir sagen dann so, ey, nach Bochum eine Kneipe zu fahren jetzt, ey, gar keinen Bock, so, weißt du, das ist, obwohl das eigentlich ein Katzensprung ist. Du kannst dich jetzt irgendwie, auch gerade mit einem 9-Euro-Ticket, kannst dich irgendwo reinsetzen, fährst irgendwo hin. Und du musst aber dann das ist, glaube ich, dieses Ding so, oh, du musst die Stadt dafür verlassen, so. Und in Berlin musst du ja quasi, du verlässt deinen Stadtteil, bist aber immer noch in Berlin, aber musst trotzdem manchmal weitere Wege einfach zurücklegen, so, ne, das.
Ja, definitiv. Also ich habe tatsächlich so ein leichtes Defizit intern. Da ich eben aus Hannover komme, in Hannover konnte ich meine Jugend über meine innere Uhr so einstellen. Mhm. Du schwingst dich aufs Fahrrad und du bist in 30 Minuten überall.
Okay.
Mhm. So. Also es sei denn, du willst in irgendeinen Vorort, der weiter draußen ist, aber das ist vielleicht für jemanden, der irgendwie 15, 16 ist, nicht so richtig relevant, wenn er irgendwie in die City fährt oder so. Und ich habe diese Uhr immer noch in mir, aber die funktioniert halt in anderen Städten gar nicht. Also in Berlin passiert es mir halt immer noch, 20 Jahre später, dass ich irgendwie eine halbe Stunde vorher losfahre, irgendwo hin. Und ich komme natürlich total zu spät, weil es überhaupt nicht realistisch ist, innerhalb von 30 Minuten irgendwo anzukommen. Und in anderen Städten ist es mir dann wiederum, ich habe in kleineren Städten auch gelebt und da ist es dann immer andersrum falsch gewesen, weil ich dann irgendwie nach einer Viertelstunde überall angekommen war.
Viel zu früh dann.
Ja. Ich muss das irgendwie nochmal neu lernen.
Dann doch. Irgendwann geht das bestimmt, also innere Uhr. Also ich meine, ich versuche mich immer dann auf sowas einzustellen. Aber ich muss schon sagen, so was Geiles schon so ein bisschen an Berlin, du brauchst die Karre eigentlich nicht wirklich. Weißt du, was ich meine? Nee, also das ist nice to have, aber auch eher so, wofür? Du kannst dir alles mittlerweile mieten, so, egal was es ist, so, ne? Ob es E-Roller, E-Bike oder auch so einen richtigen E-Roller, nicht so einen Scooter, sondern halt, womit du auch normal ein Moped fahren kannst, so, ne?
Ja, also definitiv, wenn man in Berlin lebt und in Berlin arbeitet und so, dann ist es völliger Blödsinn, ein Auto zu haben. Also definitiv halte ich für Unfug. Und tut der Stadt halt auch wirklich einfach immer schlechter. Also die Dichte an Fahrzeugen nimmt einfach jährlich weiter zu und es macht halt vorne und hinten irgendwie keinen Sinn mehr.
Total. Parkplätze findest du eh kaum. So, das, ja. Voll. Das ist hier so ein bisschen anders. Hier ist das noch so ein bisschen, keine Ahnung. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Essen wäre an manchen Stellen gerne so ein bisschen Berlin oder halt so richtig Großstadt. Wir sind ja auch eine Großstadt, so ist das nicht. Aber natürlich noch weit davon entfernt, halt eine Millionenstadt zu sein. So, und sobald du halt irgendwie eine Millionenstadt bist, dann musst du natürlich oder dann ist dementsprechend das öffentliche Angebot an Nahverkehr dementsprechend noch ausgebaut. So, ne? Und das hast du hier manchmal nicht so richtig. Also hier bist du schon, je nachdem, mal Essen, das darf man nicht vergessen. Wir haben so ein, ich mache immer ein bisschen Aufklärungsleute für die Leute, die Essen zum Beispiel gar nicht kennen. Wir haben hier so ein krasses Nord-Süd-Gefälle. Und der Norden ist so der ärmere Stadtteil, also ich komme aus dem Norden so, was auch gar kein Ding ist so, aber hier ist immer so ein bisschen verpönt, weil der Norden, da wohnen die Assis und im Süden sind so die Snobs und so was. Ne? Und da haben wir hier wirklich eine krasse Grenze. Und das Ding ist zum Beispiel, okay. wenn du den Essener Süden halt möchtest, nicht, dass du ohne Auto da nicht hinkommst, aber du bist da schon, also bist halt echt so auf Bus angewiesen und der fährt dann auch manchmal nicht ganz so oft so. Da bist du schon so ein bisschen aufgeschmissen. Aber dann,
ja, kommst, okay.
du,
ja.
Na, dann kommst du da echt so in ländlichere Gebiete. Und das ist eher nur so in den Ballungsgebieten, so alles so was so im Norden und City und so Anfang vom Süden stattfindet, da kommt man gut halt irgendwie mit Bahn oder sowas noch hin, aber dann halt irgendwann, wenn du in den tieferen Süden möchtest, da bist du am Arsch so, ne? Und da habe ich das Gefühl zumindest, wenn du wenn du in Berlin bist, so, ey, da kannst du alles nehmen, es ist vollkommen egal und du kommst irgendwie schnell hin so und genau. da ist auch nicht so, ich habe jetzt erst, also ich gebe es fair und ehrlich zu, weil mein Auto jetzt knapp 2 Wochen beim Sattler war, habe ich dann zum ersten Mal nach 3 Jahren auch mal so einen E-Scooter ausprobiert. So, ich habe es vorher noch nie gemacht, so, ne?
Das habe ich auch noch nicht gemacht, tatsächlich.
Ja, guck mal, da bin ich hier schon noch mal verraut. Ist ein bisschen abgefahren, so. Und das Doofe ist aber halt dann echt so, also wie gesagt, in Berlin kannst du das Ding überall abstellen, aber wenn ich damit nach Hause fahren möchte, zu mir in meinen Essener Nordstadtteil Stoppenberg, das geht natürlich da nicht, weil da muss ich den 3 Stadtteile vorher abstellen, weil das eins.
Da bist du außerhalb der. Ah ja, okay. Ja.
Genau, da denke ich wieder, ach ja, Essen ist auch irgendwie ein Dorf, so, ne? Also das. Deswegen, keine Ahnung, wann bin ich in Berlin? Von Freitag bis Sonntag, genau. Dann, mich wird es wieder kriegen. Also ich denke mir, ach komm, hier Kaffee trinken ist cool, du kannst dich überall reinsetzen, da ist viel Leben auf den Straßen. Ich glaube, es soll auch wieder unglaublich, wenn wir wieder beim Wetter sind, unglaublich heiß wieder am Wochenende werden, ja. So, ne? So, ich glaube irgendwie.
Also, wenn man irgendeinen Typen auf dem E-Scooter dann da rumfahren sieht, dann könntest du das sein.
Ja, das bin sehr wahrscheinlich ich. Man erkennt mich sofort mit meiner Kappe und dass ich so ruhrgebietsmäßig aussehe, so asozial. Deswegen, ich füge mich dem an. Ach ja, ich mag das manchmal, wie gesagt, bevor man immer in diesen Nerd-Teil geht, dass man erstmal, ne, so die regionalen Klamotten noch einfach klärt. So, ne, das,
genau.
Aber ey, das muss ich dich noch fragen. Wenn du sagst, du bist Hannoveraner, ist das nicht so, dass Hannover ist die Stadt, wo das krasseste Hochdeutsch gesprochen wird? Stimmt das?
Ja, ich weiß es nicht. Also es gibt ja ein Hannöversch, das ist tatsächlich, ich glaube, dass das eine Färbung ist, die so ein bisschen vom Aussterben bedroht ist tatsächlich. Ich habe zu meiner Zivildienstzeit in den 90er Jahren noch sehr viel mit Leuten aus der älteren Generation zu tun gehabt, die tatsächlich fantastisches Hannöversch mit mir gesprochen haben. Ich habe irgendwie, die geografische Korrektur wurde mir irgendwann mal erklärt, dass tatsächlich das tatsächliche Hochdeutschzentrum in Celle nicht weit entfernt von Hannover liegt.
Ah, okay.
Aber ich glaube, ja, also wahrscheinlich, es gibt wahrscheinlich Hannoveraner, die behaupten, dass in Hannover das klarste Hochdeutsch gesprochen wird. Aber es gibt da eine Färbung, die ist definitiv hörbar, wenn man durch die Stadt geht.
Okay, ich war, glaube ich, wie oft war ich in Hannover? Ich glaube, ein oder zweimal. Das letzte Mal vor 2 Jahren oder letztes Jahr, als ich bei Olli Schulz war, den hatte ich mir mal angeguckt, weil ich da hospitiert habe als Gitar-Tech, genau.
Und, ach, guck.
Okay. Ja, genau.
Da habe ich mal in der Band gespielt.
Du hast bei Olli Schulz gespielt? Ach, schau an, das gibt's ja nicht, so klein ist die Welt.
Ja, aber das ist auch schon bestimmt jetzt, lass es 14 Jahre her.
Okay,
das gab in der Phase seines ersten Albums unter dem Namen Olli Schulz ohne Der Hund Marie damals. Also das Es brennt so schön hieß das Album. Das haben wir mit meiner damaligen Band Home of the Lame waren wir Ollis Band für die Saison oder es waren 1,5 Jahre oder so, glaube ich, haben wir ihn auf Tour begleitet.
Schau an, das wusste ich jetzt wiederum nicht. Ich habe aber noch, natürlich, ich muss ja auch sagen, auch wenn ich kein Musikjournalist bin, aber ich bereite mich ja trotzdem so ein bisschen auch vor und sowas. Ne? Und ich kriege ja nicht eine Anfrage oder der Jan schreibt mir jetzt, du willst den Podcast mit Felix Gebhardt machen? Und ich denke so, ach, keine Ahnung, wer das ist, ich mache jetzt mal. Und dann stelle ich irgendwelche komischen Fragen. Da wusste ich trotzdem, ich bereite mich, wie gesagt, schon vor. Du hast auch in der Hansenband gespielt, ne?
Das ist korrekt, ja.
So, bitte, so. Und dementsprechend auch jetzt, also, weil ich habe diesen, das ist doch auch der Film gewesen, ne, mit der fiktiven Band.
Genau, die Band gab es eigentlich nur wegen des Filmes.
Genau.
Und
Keine Lieder über Liebe,
genau. Jetzt musste ich selber kurz nachdenken. Ist auch schon so lange her. Ja, keine ist Lieder über Liebe.
Anfang der 2000er, würde ich sagen,
das
oder?
Wurde 2004 gedreht, Anfang 2004. Und ist dann, weiß nicht, ob der in dem Jahr noch rauskam oder im nächsten. Da müsste ich selber auf Wikipedia nachgucken.
Ich hab den Film, also ich habe den ein einziges Mal gesehen. Das ist auch schon ultra lange her, bestimmt 10 Jahre oder sowas so. Und ich muss mich jetzt offenbaren und ich lasse mich auch gerne, nee, Quatsch, nicht eines Besseren belehren. Ich habe auch dazu gelernt. Das Ding ist, ich war zum Beispiel jetzt in der Zeit, alles so um die Mitte 2000er, als ich mit Musik so eingestiegen bin, so oder Anfang der 2000er, Mitte der 2000er. Ich bin kein Kind von Grand Hotel Van Cleef gewesen, so richtig.
Ja.
Das hat so ein bisschen was damit zu tun gehabt, dass ich so ein, ich bin so mit so Ami-Musik früh eingestiegen und so, ne? Und dann gab es zum Beispiel Anfang und Mitte der 2000er auch so eine richtige Hochzeit mit sehr vielen Bands von Grand Hotel Van Cleef, sprich Ketka, Tomte und so weiter und so fort. Und das ist immer, also ich wusste, dass das existiert, aber das ist so nie so meine richtige Szene gewesen. So.
Ja.
Und das hat sich erst es gibt eine Band von Grand Hotel Van Cleef, die da auf, das wissen voll wenige, dass die da auf dem Album, dass die auf dem Label mal drauf waren. Ich glaube, zu ihren ersten Alben oder sowas. Das Death Care for Cutie. Und die Band liebe ich halt über alles. So ist eine meiner absoluten Lieblingsbands. Und die waren echt, glaube ich, nicht mit den ersten Alben, aber ich glaube mit früheren Alben noch bei Grand Hotel Van Cleef. Aber das ist nie so, es ist immer so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Deswegen habe ich den Film, das wollte ich nur zur Erklärung sagen, sehr spät auch erst geguckt. Also ich glaube echt so mit Anfang, Mitte 20. Deswegen ist das hat immer so ein bisschen weit weg von mir. Aber ich fand den Film, ich fand den cool.
Ich muss mir den auch nochmal angucken. Das ist auch lange her. Das war so eine Phase, in der da wahnsinnig viel passiert ist um dieses Label rum. Und ich war mit dieser erwähnten Band Home of the Lame in den Jahren danach für 2 Alben auf dem Label. Und das war irgendwie auch so ein Fluss von Verknüpfungen. Da habe ich dann erst irgendwo im Vorprogramm von Tomte gespielt und bin dann später irgendwie zu dieser Filmband eingeladen worden und habe dann da in diesem Film mitgemacht und bin dann später selber auf dem Label gewesen. Also irgendwie auch so eine Verkettung von, man lernt sich kennen und hat das Gefühl, dass man vielleicht gut zusammenarbeiten könnte oder so. Und dann geht das halt so weiter. Das war damals, ja. Und dann gab es die Band, also die Hansen-Band, die aus diesem Film hervorging, gab es dann auch irgendwie noch ein Jahr oder so. Mhm. Und wir haben dann auch so richtige normale Konzerte, die halt nicht mitgefilmt wurden, gespielt. Das war auch ein lustiger Trip auf jeden Fall.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ist ja auch so, gerade so dieses Mitte 2000er-Ding war ja auch echt so, echt eine super Hochzeit, auch gerade so für Mucke aller Hamburger Schule so, ne? Und ich glaube auch, oder generell Ende der 90er, Anfang, Mitte bis 2000er so. Also das war doch, da ging doch unglaublich viel.
Ja, ich habe das in Hamburg sehr, also ich bin 98, glaube ich, zum ersten Mal nach Hamburg gezogen. Dann war ich eine Zeit lang in Schweden zwischendurch und war dann ab 2005 wieder in Hamburg und habe auf jeden Fall so diese, also dass ich nach Hamburg zurückgegangen bin, hing auch so ein bisschen damit zusammen, dass ich dann, obwohl ich in Schweden lebte, 4 Jahre lang, passierte halt plötzlich in Hamburg alles, was ich musikalisch gemacht habe. Und dann war ich sowieso die ganze Zeit am Hin- und Her pendeln und bin dann letztendlich wieder zurückgezogen,
ja.
2005. Und das war schon, ja, das war echt spannend. Ich bin, habe das Gefühl, ich habe selber dann irgendwie mit meiner eigenen Band da nicht so richtig anschließen können. Ich glaube, weil das irgendwie stilistisch nicht so in dem ganzen Fahrwasser da mitgeschwommen ist oder so. Und auch englischsprachig war. Ich glaube, das war vielleicht für das Grand Hotel van Cleef Publikum irgendwie nicht das
Deutsche Richtige
oder so. Ja, ich war, keine Ahnung, ja, weiß ja. ich nicht. Ja, aber es war super, da Platten rausgebracht zu haben und hat halt auf jeden Fall mich auch weitergebracht, natürlich alles irgendwie.
Voll ist ja, also klar, also gerade wenn das so zu der Zeit halt irgendwie auch stattgefunden hat und auch wie gesagt, wenn ich die Musik nicht immer, ich sag mal, das aktiv gehört habe, doch ich habe schon immer auch ein paar Songs halt gehört, aber ich war halt, wie gesagt, nie so richtig, es gab so eine Zeit, da haben sehr häufig Ketka hier zum Beispiel auf diversen Festivals gespielt und das war halt, wie gesagt, nie so richtig mein Ding so.
Also, okay.
Ne, das ist erst hinterher so ein bisschen gekommen so, ne? Und ja. Genauso wie ich auch fairerweise sagen muss so, ich habe Muff Potter auch immer sehr viel passiv halt gehört, so, dass ich halt super viele Songs kannte, was aber immer auch so eine, ja, wie soll ich jetzt sagen, so eine Jugendsozialisation einfach auch bei mir war, dass voll viele Leute von mir gehört haben, so, und dann war da doch irgendwann auch mal so ein Begriff, ohne dass das so zu 100% so meine Mucke war, weil ich halt viel mehr in diesem, gerade als Teenie noch, in diesem Skatepunk-Bereich groß geworden bin, so, ne, und
ja, okay.
Genau, das war halt immer so mehr mein Ding und dann kam natürlich irgendwann noch Metal hinzu und erst so mit meinen, ja, Anfang 20ern kam dann so auch ein bisschen meine Indie-Rock-Phase zum Beispiel auch. Die sind sehr spät erst bei mir gekommen, musste ich vorher noch dran denken. Hat jetzt nichts mit Hamburger Schule zu tun, aber es ist Tokotronic zum Beispiel. Okay. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich mit Tokotronic, ich bin rückblickend mit dem völlig falschen Song eingestiegen. Und zwar den ersten Song, den ich von Tokotronic kennengelernt habe, war This Boy is Tokotronic. Und ich habe das damals als Teenie gehört und dachte so, was soll das? So, also ich habe es überhaupt nicht verstanden. So, ne? für mich war das immer, das lief auf MTV, glaube ich, damals rauf und runter, auf Viva. Und dann kam immer nur, das war einer von den Songs, wo immer nur eine Textphrase immer wiederholt worden ist. Genauso wie Travis mal diesen einen Song hatten, Sing, 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 Sing. So, und das ging die ganze Zeit so weiter. Und dann war bei This Boy is Tokotronic immer, This Boy is Tokotronic. Und dann dachte ich mir so, was soll das? So, ich war da zu rebellisch dann dafür. So, ne? Und dann bin ich halt, also echt so, seit ein paar Jahren erst, wo da ich dann auch so ein bisschen Tokotronic auch für mich entdeckt habe. So, ne? Und das ist ja nochmal, das ist ja auch nochmal eine ganz andere Szene, so, muss man auch dazu sagen. Das ist ja, die gab es ja Mitte 2000, da gab es die ja schon super lange. So, ne? Das ist ja so.
Und, ja, auf jeden Fall.
So, ich wollte nur noch mal ich wollte den Leuten hier draußen mal auch so ein bisschen eine Historie und ein bisschen Background-Wissen noch geben, was so Anfang der 2000er oder Mitte der 2000er natürlich auch noch passiert ist. Aber ja, das war, ja, du wolltest was sagen.
Ja, nee, also ich habe tatsächlich auch so eine Weile gebraucht, wie gesagt bis 2006, bis ich Muff Potter kennengelernt habe, was eigentlich verwunderlich ist, weil wir ungefähr gleich alt sind alle und in der gleichen Zeit unsere musikalischen Anfänge liegen haben. Also schon Mitte der 90er halt eher, ne? Mhm. Und wir haben uns definitiv in der gleichen Szene bewegt. Meine damaligen Bands damals waren einfach nicht so umtriebig. Ich glaube, Muff Potter waren einfach schon immer eine sehr fleißige Band und haben viel gespielt. Und ich glaube, es ist so ein bisschen Zufall, dass wir uns nicht irgendwo damals schon kennengelernt haben. Ich war auf einem Muff Potter Konzert 1996 in Bremen und habe Nagel dort auch kennengelernt, woran er sich, glaube ich, nicht erinnert. Aber dann gibt es halt irgendwie dieses Loch der nächsten 8 Jahre, wo ich dann auch eher so die Band eher so in einem Heft dann mal gesehen habe, aber nicht auf einem Konzert jemals gewesen bin.
Ja, okay.
Es ist, was merkwürdig ist. Also ich denke, es ist tatsächlich kompletter Zufall, dass wir uns nicht vorher schon besser kennengelernt haben.
Ach, aber eigentlich, also ich kenne das aus meiner, jetzt nicht im musikalischen Ding, aber ich habe manche Leute auch sehr spät erst kennengelernt, ob das jetzt beruflicher Natur ist oder sowas, obwohl, wenn man so sich mit denen unterhält, dann fällt einem auf, dass man sich in den gleichen Kreisen bewegt hat. Weißt, man hat so die gleichen Konzertschuppen besucht, man war irgendwie in der gleichen Rockdisco oder irgendwie in so gleichen Bubblen, wie man heutzutage sagt. Und eigentlich ist das ein Wunder, vielleicht hat man sich mal irgendwie gesehen oder war, also man hat es nicht gesehen, aber nicht wahrgenommen, so. Ne? Und das gibt es ja voll offen. Dann ist das immer lustig, wie so zwei Leben so parallel halt irgendwie stattfinden, ohne dass sich die Wege erstmal so gekreuzt haben, dass sowas erst ganz, ganz viel später dann oder mit ein bisschen Versatz erst stattgefunden hat.
Genau. Ne? Ja, ja.
Aber sag doch mal, wenn du jetzt sagst, jetzt gehen wir mal in deine musikalische Historie so ein bisschen zurück. Womit bist du denn groß geworden? Was sind denn so deine musikalischen Einstiege, sowohl jetzt instrumental, aber auch so mucketechnisch gewesen? So? Das würde mich interessieren.
Also musikalisch ist da erstmal der Plattenschrank meiner Eltern gewesen. Und da gab es Beatles und keine Rolling Stones. Mhm. Ich weiß nicht, ob das eine bewusste Entscheidung war, die man ja angeblich treffen muss, so wie Mickey Mouse und Fix und Foxy oder so.
Ja.
Es gab diese Beatles-Platten und es gab Tonsteine Scherben und Cat Stevens,
damals
Franz, noch. Franz Josef Degenhardt, Wolf Biermann und sowas. Also so sowohl Pop als auch so politischen Singer-Songwriter-Kram und eben diese Tonsteine-Scherben-Platte. Wenn die Nacht am tiefsten ist, ist der Tag am nächsten. Die ich tatsächlich, also die es sowohl im Plattenregal gab, als auch auf Kassette im Bulli. Also in unserem Ferienfahrzeug. Und ich habe die sehr viel gehört. Und das und da eigentlich diese Scherbenplatte und diese ganzen, also das rote und das blaue Beatles Best-of-Album, das sind so ziemlich krasse Erinnerungsbausteine, was Musik angeht. Und dann die gesamte, eigentlich das gesamte Oeuvre von Johann Sebastian Bach, weil mein Vater sehr großer Bach-Fanatiker ist. Und das sind so Sachen, die ich da mit mir rumgetragen habe, bis ich was Eigenes entdeckt habe. Und das eigene war dann irgendwann Udo Lindenberg, als ich 8 war.
Tatsache.
Ja, und da gab es dieses Live-Haftig-Album, was auch wiederum meiner Mutter gehörte. Und was ich aber irgendwie nicht so richtig wahrgenommen hatte, bis ich es dann irgendwann mal rausgezogen habe aus dem Regal da und aufgelegt. Und dann war ich extrem hooked. Also so mit, ja, das muss mit 8 gewesen sein. Und dann waren Beatles auf jeden Fall auch komplett unwichtig erstmal. Ich habe dann, glaube ich, so 4 Jahre, bis ich irgendwann ans Gymnasium kam, echt viel Lindenberg gehört. Und am Gymnasium habe ich dann relativ schnell die Punks kennengelernt in der 7. Klasse und dann war halt, es gab diesen Prozess von ein paar Wochen, wo ich schon so Dead Kennedys und Circle Jerks und Black Flag Tapes gehört habe und ich hatte immer noch dieses Udo Lindenberg Poster an der Wand und es gab so ein paar Wochen, wo ich so in tiefem weiß ich nicht,
kein Konflikt
mit mir selber, in einem Konflikt mit mir selber stand, ob ich es jetzt machen kann oder bin ich schon so weit. Und irgendwann habe ich das Poster von der Wand genommen und dann war es vorbei mit Udo.
Ja, ja, ich meine, er wird dir verzeihen.
Ich denke schon, ja.
Der hört natürlich auch zu gerade, deswegen Udo.
Er kann sich abspringende Fans leisten. Und dann war einfach Punk und Hardcore so die nächsten Jahre irgendwie sehr dominant.
Also wahrscheinlich so, ich gehe jetzt mal stark davon aus, über welches Jahr reden wir jetzt so ungefähr? Was ist das so?
Das war 1987.
87, also
ja.
Okay, das heißt dann eigentlich auch, die Die Hard Hardcore-Leute da draußen, bitte mich nicht steinigen, wenn ich mich jetzt ein bisschen vertue. Ich bin ja nur ein Hardcore-Kind von außen, aber auch bestimmt so New York Hardcore-Style, will ich jetzt mal sagen, so alles das, was auch dementsprechend dann so gerade aufpoppt, oder nicht, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also mein erstes Hardcore-Konzert war, ich glaube, das ist 88 gewesen. Mhm. Oder 89, weiß ich nicht mehr genau, Youth of Today im UJZ Kornstraße in Hannover. Und das war schon auch, also es war auf jeden Fall ein sehr aufregender Moment. Also allein das UJZ Kornstraße, was dann in den folgenden Jahren auf jeden Fall ein wichtiger Ort meiner musikalischen Sozialisation gewesen ist.
Jo.
Aber dieses erste Mal halt mit diesen, da gab es halt einfach wirkliche Punks und das dann, der Raum war halt proppenvoll und der Schweiß tropfte von der Decke und es war einfach, ja, es war so eine Energie und so eine Gewalt dieses ganzen Events und so, was ich bis dahin einfach noch nicht erlebt hatte. Ich bin auch ohne mich zu Hause abzumelden. Also ich habe bei einem Kumpel gepennt und dessen Eltern waren nicht da und wir sind dann halt da in dieses an diesen Ort gegangen. Da haben uns dieses Konzert angeguckt. Das war fantastisch.
Ey, wie geil ist das bitte, wenn man so ist so diesen Abnabelungsprozess dann auch von zu Hause auch dann gerade hat und so die ersten, ja, so die Grenzen austestet, so die ersten, also was heißt illegalen, aber weißt du, was ich meine, die illegalen Sachen im Einzugsbereich der Eltern macht, so, was eigentlich verboten ist, so, ne, dass man
dann absolut sagt,
so, ne, man zieht irgendwie mit den Leuten halt irgendwie rum oder die Eltern denken, ach ja, der Felix, der schläft hier bei Freund XY oder er schläft gerade und sowas und du bist ja, eigentlich genau. Irgendwie die ganze Zeit unterwegs, bei mir genauso und dieser Nervenkitzel dann so, dass du dann weißt, so, du bist dann, es gab ja auch keine Handys zu der Zeit, so, also, ne, dass jetzt, du bist ja auch gar nicht irgendwie erreichbar gewesen, so, ne, das war bei mir damals zum Beispiel auch so, also man hat so die ersten Sachen halt auch gehabt, aber du bist quasi so komplett irgendwie gar nicht erreichbar und man schielt sich irgendwie raus und ist dann so die Nacht unterwegs und ist dann vor allen Dingen auch so, das ist ja noch was ganz anderes, wenn du halt irgendwie in so einem Schuppen bist, wo auch wirklich noch so eine Punkkultur geherrscht hat, was ja gerade so auch in den 80s ja auch immer noch der Fall war und vor allen Dingen so, wenn du dir Youth of Today angeguckt hast, dann ist ja auch nochmal so, was Hardcore angeht, was ganz anderes, was jetzt halt irgendwie Hardcore oder Hardcore-Punk ist so, ne? Das ist ja nochmal viel rougher gewesen. Und ein ganz anderer ist ja wirklich so Ursuppe Hardcore in dem Fall so, ne? Und das ist schon echt geil.
Ja, und ich habe aber auch dann, abgesehen davon, dass das natürlich im ersten Moment alles ganz aufregend war, ich habe im weiteren Verlauf halt nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie an einem, also jetzt in Bezug auf das UJZ Kornstraße, dass ich da irgendwie an einem schlechten Ort gewesen wäre oder so. Ich habe halt relativ schnell auch gerafft, es gibt da absolute, es gibt da Leute, die auch gucken, was mit den kleineren los ist und also ich habe da nie Stress gehabt oder so. Das war dieser initiale Moment, der irgendwie spannend war und so ein bisschen, wo man ein bisschen Schiss hatte natürlich mit 13 oder so.
Klar.
Oder 14, aber dann irgendwie ganz klar zu Hause, so auf eine Art. War magischer Ort auf jeden Fall im Nachhinein. Aber dann gab es halt genau dieses von zu Hause oder ohne zu Hause Bescheid zu sagen, hat dann an einer Stelle nicht geklappt. Ich wollte zu Circle Jerks und Gangrene nach Hamburg in, ich glaube, die haben in einer Markthalle gespielt oder so. Und da war es halt klar, das war irgendwie so ein Freitagabend. Und dann sind halt irgendwelche Älteren, die schon einen Führerschein hatten, dann da mit dem Auto hingefahren. Mhm. Und das hat meine Mutter irgendwie spitz gekriegt und da hat sie Veto eingelegt. Also das war dann leider nicht möglich. Deswegen habe ich das Konzert leider verpasst, was mich bis heute echt ganz schön ärgert. Und dieses Jahr spielen Circle Jerks in Berlin und ich werde nicht da sein. Ich bin nicht in der Stadt.
Damn. Das, ja, aber das ist so, ich kenne es auch. Dann hat man irgendwann mal so dieses Ding gehabt, du musstest dann quasi deine Eltern oder deine Mom oder deinen Papst halt irgendwie involvieren, weil es ging irgendwie nicht anders. Und dann ist natürlich auch die Chance mal recht groß gewesen, dass auch gesagt worden ist, nö, du gehst halt nicht weg, so, ne?
Ja, genau.
Und das,
ja.
Das war bei mir genauso. So, ich habe da manchmal ganz oft abgewogen, so, okay, was machst du jetzt? Weil ich habe im Keller, also das sieht so nach Kellerkind an, aber ich habe dann quasi, weil ich habe in einer sehr kleinen Wohnung mit meiner Mom quasi gewohnt, in so einem Mehrgenerationenhaus und irgendwann wollte ich dann quasi so in meiner super pubertierenden Phase wollte ich dann quasi unten im Keller halt leben, da war halt, habe ich mir so ein Zimmer dann ausgebaut, weil ich da meine Ruhe haben konnte so, ne?
Ja, klar.
Und da war das echt total geil, weil von da aus konntest du dich super easy natürlich rausstehlen, so, ne?
Das, einfach, okay.
das war gar kein Ding, so, ne? Und,
sehr gut.
Ja, total. Und da muss ich auch noch, also ey, ich werde es nie vergessen, die Story muss ich kurz einmal anreißen. Da hat natürlich also die erste Alkoholerfahrung gemacht und dann war ich mit meinem damaligen besten Freund, ich glaube wir waren 14 oder 15, wir waren auf so einer Gartenparty halt irgendwo und dann waren wir total betrunken und sind dann wirklich die komplette Straßenbahnlinie bis nach Hause abgelaufen. Und wir hatten, wie das halt so ist, ne, wenn Jugendliche was getrunken haben und dann denken, wir sind die Stärksten, wir sind die Geilsten und es kann keiner was, dann haben wir, also man munkelt, vielleicht habe ich das auch nur geträumt, haben wir so einen Nothammer gehabt und haben die ganzen Fahrpläne geklaut, so von den Straßenbahnhaltestellen.
Also so. Entglast und dann das Papier rausgeholt, oder was?
Ich glaube, das war so. Vielleicht erzähle ich aber auch die Geschichte von zwei anderen Freunden weiter, ich weiß es nicht mehr genau.
Ah, ja, okay.
Genau so, ne?
Und, du kannst das schon zugeben, das ist verjährt.
das wollte ich auch gut, da war ich mir jetzt nicht sicher. Das hören nämlich bestimmt Leute zu, die bei der Ruhrbahn hier arbeiten. Nein, das ist auf jeden Fall verjährt. Ich will damit nur sagen, also wir waren bestimmt anderthalb Stunden unterwegs und man denkt ja in dem Augenblick halt immer so als Kiddie, wenn man betrunken ist, so, dass man irgendwie, wie gesagt, der Geilste und der Coolste ist, aber wenn dich Leute von, also wenn andere Leute dich sehen, die sehen sofort, das ist ein Teenager. Also verstehst du, ich habe eine Zahnspange, ja, in der Hand gehabt, so, ne, und ich habe ziemlich viele Pickel im Gesicht gehabt und sah aus wie ein Idiot. Und es ist mir bis heute ein Rätsel, dass, weil ich habe zu diesem Zeitpunkt nicht daran gedacht, dass abends oder nachts die Polizei halt Streife fährt. Also so dumm ist man als Teenie gewesen. Für mich war irgendwann auch klar, ey, wir haben jetzt nach 22 Uhr, die Polizei hat ja Feierabend, so, ne? Richtig geil, so, ne? Und es ist unglaublich krass. Wir sind wirklich anderthalb Stunden an der Hauptstraße lang gelaufen und wenn du mal so einen Kasten kaputt machst, das ist richtig laut, so, ne?
Ja,
und,
auf jeden Fall.
Und dass da nicht ein einziges Mal ein Cop-Auto vorbeigefahren ist, grenzt für mich bis heute an ein Wunder. Ich bin am nächsten Tag.
Es ist nicht passiert.
Okay. Es ist nicht passiert.
Ich dachte, das Finale kommt
nein,
jetzt noch.
Das Finale ist uns wirklich, es ist uns erspart, lieber. Es ist nicht passiert. So, ne? Und ey, ganz eventuell, das ist ja dann auch verjährt, haben wir vielleicht auch Autoscheiben kaputt gemacht. Also wir waren richtig assi. Also es war schon, also, ja, genau. Also das hat dann irgendwann echt Überhand genommen so. Und wir sind dann, ich bin irgendwann am nächsten Tag halt mit ihm bei mir im Kinderzimmer aufgewacht, so gefühlt den Nothammer in der einen Hand, meinen besten Freund in der anderen Hand, weil wir in einem Bett gepennt haben so. Und überall verteilt im Zimmer lagen diese Fahrpläne und ich dachte mir so, Gott, was ist passiert? So, und es ist einfach, wir wurden nicht angehalten und das ist bis heute, das ist schon echt krass. Da muss man sagen an die Essener Polizei, ihr habt einfach krass versagt zu der Zeit. Das ist unglaublich so.
Okay.
Das wäre so einfach gewesen. Nee, aber nochmal dazu, das habe ich natürlich danach auch nie wieder gemacht, wollte ich dazu sagen. Und es ist natürlich so, klar, manche Sachen musstest du deinen Eltern einfach irgendwie auch sagen, sonst wärst du nicht rausgekommen. So, das geht halt. Ja, also gerade wenn du mit Älteren unterwegs bist, ich habe mir mal ein Ticket fürs, ich bin großer Millencolin-Fan nach wie vor noch so, ne? Die Skatebandband, genau. Und die haben eine Zeit lang, haben die früher irgendwie, als ich ein Teenie war, nie irgendwie in der Nähe gespielt, sondern immer nur in größeren Städten. Und das Einzige, die Möglichkeit, die zu sehen war, dass die haben in Berlin auf einem Festival namens Berlinova gespielt. Das gab es damals. Ich weiß nicht, ob das immer noch gibt. Und da habe ich mir einfach ein Ticket gekauft. So, genau, es gibt wahrscheinlich nicht mehr. Und da habe ich mir damals ein Ticket einfach gekauft und habe mir vorgenommen, ey, ich sag meinen Eltern einfach, ich penne am Wochenende bei meinem Kumpel und fahre alleine mit dem Zug nach Berlin und penne dann da irgendwie. Okay. Und genau, also sehr sportlich für einen 15-Jährigen. Und dann habe ich geguckt, was so eine Bahnfahrt nach Berlin kostet. Und da ist mir aufgefallen, boah, was, dafür musst du ja Millionär sein. So als, weißt du, so als 15-Jähriger. So ungefähr so teuer, wie es jetzt auch noch ist. So, ne, ist nicht viel günstiger geworden. Und aber als 15-Jähriger war irgendwie so über 100 Euro hin und zurück oder 150 Euro hin und zurück, war schon echt eine Ansage. Ja, und dann habe ich dann versucht, das Ticket wieder umzutauschen. Ging nicht. Und dann konnte ich da nicht hingehen. Das habe ich halt auch nicht gemacht. So, also so hart war ich dann auch nicht.
Ah,
so,
okay. Ne?
Ja. Boah, sorry, Felix. Ich habe jetzt ein bisschen weit ausgeholt, aber das hat mich sehr in meine Jugend auch zurückversetzt. Das,
ist doch gut.
Okay, also viele Hardcore-Bands gesehen, viele Punk-Bands oder viele Punks auch gesehen und da muss ja irgendwann auch so die Initialzündung gekommen sein, so, ja, ich habe Bock, Gitarre zu spielen.
Ja, es hat dann echt noch gedauert. Also ich war, ich glaube, ich war dann schon irgendwie 15, 16, als ich mir die ersten Griffe habe erklären lassen. Ich habe dann tatsächlich irgendwie schön hier mit der alten Nylon-Seitengitarre meiner Mutter bin ich dann irgendwie zu einem Typen an meiner Schule gegangen, habe Unterricht bekommen, der so richtig gut Gitarre spielen konnte und der hat mir dann so ein paar Sachen beigebracht und dann habe ich, okay, ist alles, das war dann... Das hat dann aber irgendwie auch alles so ein bisschen länger gedauert. Ich habe dann irgendwie tatsächlich aber auch relativ schnell angefangen, so eigene Sachen zu schreiben und so quasi meinen eigenen Kram irgendwie auszuprobieren. Aber dann hat es irgendwie echt noch bis, ich glaube, ich habe also meine erste Band, was auch eine Hardcore-Band war damals, da war ich dann schon 18 oder so.
Okay.
Ja, das hat dann aber einfach noch so ein bisschen gedauert und dann habe ich aber auch irgendwie so, das war dann tatsächlich so hier, da habe ich da irgendwie so eine BC Rich in die Hand gedrückt gekriegt und hab mir erklären, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Modell war, aber die sah richtig derbe aus mit so einer riesengroßen Kopfplatte.
Eine NJ wahrscheinlich, oder die haben immer die Kopfplatte quasi, die sehen immer aus wie diese, wie heißen diese, das ist dieser Käfer. Es gibt diese fetten Käfer, die vorne diese Zange haben. Und das ist die Kopfplatte eigentlich von BC Rich. Deswegen ist die immer so überdimensioniert und das soll aber diesen Käfer darstellen.
Ah, okay.
Und in der Regel ist es meistens so eine Warlock gewesen, so eine mit Zacken, die irgendwie auch so Slipknot Mick Thompson oder sowas hatte. So, aber Hauptsache, die sieht böse aus, damit kannst du dir mal die Augen ausstechen. So, das ist so.
Das genau, ist, ich glaube, die hatte so, der Body war irgendwie so im weitesten Sinne so eine Strattform einfach.
Mhm.
Genau, und dann halt irgendwie so, weiß gar nicht, wie viel Pickups, dann war da so ein Tremolo drin, das war aber der, da war, hatte der Typ, dem die, ich hatte die nur geliehen, dauerhaft, der hatte da irgendwie so einen Holzblock reingewemst, dass das irgendwie sich nicht mehr bewegt hat und dann, ja, und dann haben wir aber tatsächlich auch mit meiner damaligen Band Shitlist, guter Name natürlich erstmal, klar, haben wir auch innerhalb von, also ich habe so ein paar Proben und dann haben wir irgendwie gleich so eine 7-Inch auf Kassette Vierspur aufgenommen im Übungsraum und die ist dann auch rausgekommen richtig und so und das war halt so, irgendwie hatte ich dann so das Gefühl, ach ja, richtig, genau, das ist das, was immer alle erzählen, was irgendwie Punkrock ist und so, dass man halt irgendwie gerade Gitarre gelernt hat und dann bringt man das irgendwie auf Platte raus, das fand ich super.
Ja.
Und das dachte ich dann, okay, das kann so weitergehen, finde ich gut. Aber dann habe ich halt angefangen, wirklich Gitarre spielen zu lernen. Das hat dann irgendwie noch ein paar Jahre gedauert, bis ich irgendwie da mehr als die paar Griffe konnte und so.
Dann selbst beigebracht oder hast du Unterricht gehabt?
Ich habe dann weiter habe ich dann irgendwie nie wieder Unterricht gehabt. Ich denke in letzter Zeit oft drüber nach, ich müsste eigentlich jetzt mal wieder so, weil das dann irgendwie, ne, man hat ja so diese Phasen, wenn dann alles stagniert und ich bin auch nicht fleißig und setze mich dann irgendwie hin und gucke mir irgendwelche geilen Tutorials an oder so. Also ich brauche eigentlich jemanden, der sich dann mit mir hinsetzt und mal mir ein paar Sachen zeigt oder so, aber irgendwie kriege ich das auch nicht so richtig hin. Aber ja, in letzter Zeit denke ich, es wäre schön, mal wieder Unterricht zu haben eigentlich und auf neue Ideen zu kommen. Aber dann, seitdem hatte ich dann erstmal nie wieder welchen und habe dann eigentlich ja immer so gelernt, was dann halt wichtig war oder was Leute in meinen Bands sich dann ausgedacht und mir gezeigt haben und so, ne? Das waren dann immer so Sachen, ach so, kann man, ach so, ja, das ist ja interessant, so kann man das auch spielen und so. Und darüber habe ich dann halt Sachen gelernt.
Aber das ist, ich finde, das ist ja auch so ein geiler Lernprozess. Also es muss ja nicht immer quasi dieses 1:1, diese Unterrichtssituation quasi sein, dass du jetzt zum Lehrer oder zu einer Lehrerin gehst und die zeigt dir quasi alles an der Gitarre, sondern es ist ja auch ein Lernprozess, dass man quasi auch mit Leuten aktiv zusammen Musik macht und dann kriegst du das quasi so nach dem Motto, wie du gerade gesagt hast, so, oh, so kann man halt auch spielen und mach das aber so, dies, das so. Das ist, ich finde das immer total geil und das bringt dich halt total weiter so, ne?
Auf jeden Fall. So, und dann natürlich Songs covern, ne? Also Songs nachspielen und gucken, wie die funktionieren. Und das finde ich heute natürlich, wenn mich dann irgendwie das mal wieder packt und ich will wissen, wie wird eigentlich das und das gespielt, ist halt so easy, ne? Dann guckst du auf YouTube irgendwie und dann ist da schon irgendjemand, der seine Finger in Nahaufnahme filmt und dir zeigt, wie es gemacht wird.
Ja.
Und das war halt irgendwie 1995 noch so ein bisschen. Da hast du da halt gesessen und irgendwie im Ideal gut war, wenn du das dann auf CD hattest, weil du dann so minutiös stoppen und nachhören konntest. Und auf Platte war es dann halt immer schon anstrengend, wenn du halt die Nadel immer zurücksetzen musstest und so. Aber das hat mich dann irgendwie auch weitergebracht im weiteren Verlauf.
Ey, das ist sowieso, dass ich manchmal habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich vergesse das ja manchmal auch selber, weil du gewöhnst dich ja auch immer an das, was so gerade da ist und was dir das Leben einfach immens erleichtert, egal in welchem Bereich das gerade ist. Aber so dieses, sich Sachen neu draufzupacken oder sowas, oder jetzt war bezogen auf Gitarre zu spielen, du kriegst so viel Input übers Internet so und über frei verfügbare YouTube-Channels oder sowas, das ist unpackbar so, ne? Und so egal, wie dich, fast egal welcher Song du dir den draufpacken möchtest, du musst dir nicht mehr irgendwie, was weiß ich, bei My Songbook oder irgendwie was, irgendwie irgendeine Chordseite, wo du den Songtext hast und dann sind da einfach nur die Akkordsymbole drüber. Das gibt es zwar noch, aber das braucht ja kein Mensch, sondern du gibst den Song halt irgendwie ein, dann hast du irgendwie in 4 Kameraperspektiven, hast du einfach den Song von irgendeiner Person nachgespielt, so mit dem perfekten Anschlagsmuster, so mit dem perfekten Fingersatz, dies, das, und du denkst dir, ey krass, das gibt's einfach nicht so, ne? Ja. Und ich habe das auch noch, ich bin ja auch noch, bin erst 33, aber bei mir war das halt auch so, dass ich halt, es gab zwar schon YouTube, aber nicht in der Art und Weise, wie es das jetzt natürlich gibt. Und ich habe sehr viel auch rausgehört. Einfach und einfach auch sehr viel auch nachgespielt und gecovert. Ja. So und sich das selber rausgehört. Und ey, das ist einfach richtig geil, weil das gibt dir eine andere Transparenz für das gesamte Instrument. So, weil du hast einen ganz anderen Zugang dazu. Das ist ultra cool.
Ja, ich glaube schon. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, ist auf jeden Fall, also sowieso, ne? Du lernst irgendwie Akkorde oder ne, irgendein Musiklehrer, Musiklehrerin bringt dir was bei und dann hast du halt dieses Spektrum, so, du hast diese Palette und machst daraus was. Aber in dem Moment, wo du dich dann hinsetzt und hörst dir was raus und raffst dann auch, also ich meine, das ist ja manchmal auch echt ein schwieriger Prozess, wenn du irgendwie so halb versiert auf dem Instrument bist und irgendwie nicht beim besten Willen nicht rausfinden kannst, wo da noch der letzte Finger sitzt, warum da noch der Ton zu hören ist in dem Akkord. Ja. Oder also es ist ja echt Arbeit und dann hast du es irgendwann raus und dann ist das plötzlich so ein Akkord, auf den wärst du halt nie gekommen und den hat dir aber auch irgendwie keiner gezeigt vorher.
Ja.
Und der gehört dann plötzlich in dein Repertoire und dann machst du selber die nächsten vier Songs, haben alle diesen Akkord.
Genau, weil der den so ja geil neu, ist. Den hast du ja neu herausgefunden und dann ist halt so, denkst du, boah, geil, weil, wie konnte ich ohne diesen Akkord existieren? So, ja, voll. Ja. Das ist so, das ist wirklich so und das ist halt, ach, das finde ich halt immer geil. So, und das ist halt echt wichtig, wenn du dich dann vor allen Dingen, und das ist wirklich, wie du schon sagtest, Arbeit, sich einfach so, sich da hinzusetzen, sich das rauszuhören und das nicht alles so, also ich will jetzt aber gar nicht drüber ablästern, weil es erleichtert dir natürlich auch sehr, sehr viel, wenn du mal irgendwie on the fly quasi schnell dir was draufpacken möchtest, ist das cool, wenn sich das Leute schon die Arbeit gemacht haben, das rausgehört haben, das abgefilmt haben, so, also das ist ultra, ultra cool, aber es ist natürlich auch geil, einfach sich nochmal selber hinzusetzen und einfach zu gucken, jo, so und so muss das sein.
Auf jeden Fall. Aber ich glaube, die Voraussetzungen sind halt heute echt besser, ne? Für jemanden, der heute irgendwie Gitarre lernen will oder welches Instrument auch immer. Also ich sehe das bei meinen Kindern, die spielen, lernen Klavier über so eine App. Mhm.
Flowkey.
Simply Piano, glaube ich, heißt
es. Okay. Aber es wird wahrscheinlich ähnlich sein, wo du so von oben alles abgefilmt bekommst, glaube ich, ne? Und oder.
Es läuft so eine Timeline mit. Mhm. Und du hörst einen Song und spielst dazu und die App hört dann, ob du richtig gespielt hast oder nicht.
Das ist
ein bisschen komisch, weil ich merke, dass die Kinder so visuell spielen. Die setzen den Ton dann, wenn der Ton auf der Zeitleiste an ihnen vorbei läuft.
Ach, so ein bisschen wie so Karaoke singen dann halt, wenn der Einsatz dann kommt.
Exakt,
so, ne?
Exakt wie so Karaoke-Programme. Mhm. Es führt aber dazu, dass sie halt nicht so richtig dem Metrum des Songs wirklich folgen.
Verstehe.
Gefühlt, sondern halt mehr so visuell auf den Punkt dann setzen. Und dann versuche ich immer da ein bisschen daneben zu sitzen und einzuwirken und irgendwie mitzutappen, sodass das halt klar ist, das ist tatsächlich, du kannst es auch spüren, wann der Ton kommt. Du musst nicht gucken, wann der Ton kommt.
Genau, so und das, das ist ja auch wichtig, wenn du dann mal irgendwann dieses Zusammenspiel hast mit anderen Leuten, dann musizierst so und dann stellt man leider fest, wie das immer so ist, boah, zu Hause macht halt alles so viel Spaß und dann musst du dann mal irgendwann mit dem richtigen Drummer oder mit der richtigen Drummerin spielen und dann merkst du so, ah, oh Gott, kann das anstrengend sein?
Genau.
Was Timing und so angeht, so, das ist ja eine komplette Feeling-Sache und oder generell diese Interaktion mit Menschen halt so dann im musikalischen Bereich so, ne? Das ist ja
auf jeden Fall.
Das prägt ja total.
Aber ich habe ansonsten wirklich, finde ich sehr beeindruckend, wie weit die mit dieser App kommen. Das ist halt echt irgendwie total abgefahren. Also die haben halt, machen das völlig alleine mit diesem Gerät irgendwie. Jetzt denke ich aber auch in letzter Zeit, jetzt müssten sie vielleicht mal mit einem Menschen interagieren ab jetzt und richtigen Unterricht bekommen.
So habe ich das vielleicht noch gar nicht gesehen. Das ist ja ganz oft so. Ich habe ja auch mal eine Zeit lang, ist aber auch schon lange her, Gitarrenunterricht gegeben. Also immer so ein bisschen nebenberuflich. Und war immer froh, dass ich das aber auch nicht hauptberuflich machen musste, weil das nie mein Ding war. Nichtsdestotrotz, als ich noch Gitarren verkauft habe, als ich noch im Gitarrenladen gearbeitet habe, hast du sehr oft natürlich dann die Eltern gehabt, die reingekommen sind und so eine Beratung haben wollten bezüglich Kind XY möchte gerne Gitarre spielen. Und dann ist immer so die Sorge mit dabei gewesen, wie lange hält mein Kind das denn durch? So, weißt du, so. Und bevor man dann halt irgendwie so diese Neuanschaffung macht oder sowas und dann irgendwie 400 Euro für das komplette, das Rundum-Sorgungspaket quasi ausgibt, ist dann immer so das Ding, ich weiß nicht. Also, die ist immer schon mal so diese leichte Angst, dass das Kind schafft das eh nicht und wir wollen das Geld nicht investieren, weil nach einem halben Jahr will das wieder was anderes machen.
Ja.
Das erleichtert das natürlich, weil so hat man erstmal, man spart sich natürlich jetzt insofern mal auch den Musikunterricht in dem Fall. Und man kann wirklich erstmal abklopfen, so hat das Kind wirklich Bock da drauf, so für die ersten Steps so zum Beispiel. Da ist das gar nicht verkehrt. Also so mit so einem Ansatz könnte ich mir das auch vorstellen.
Absolut, ja, finde ich auch. Genau. Ja, so ist es bei uns gerade. Also das ist halt tatsächlich, es macht halt Sinn, die haben voll Bock drauf. Die sind selber irgendwie nicht so richtig überzeugt davon, dass es mit einem Lehrer oder einer Lehrerin geiler wird. Das muss ich vielleicht noch ein bisschen ihnen erstmal beweisen oder so, indem die mal eine Teststunde machen. Aber die haben auf jeden Fall Lust auf das Instrument und das ist definitiv deutlich zu sehen. Und das fand ich jetzt gut, dass man das mit dieser App rausfinden konnte, sozusagen.
Ja. Ja, aber ich glaube, das ist so, ich glaube, wenn man einmal die richtige Person dann gefunden hat, die dann den Unterricht dann auch gibt, und dann können nochmal ganz andere musikalische Reize gesetzt werden. Das ist halt auch so dieses Ding. Gerade auch, ich weiß immer, dass ich als Lehrer in dem Fall bei den Kids immer auch so eine Art, ja, also es war, ich habe auch lange Unterricht gehabt und mein Gitarrenlehrer hat eine Vorbildfunktion in meiner Welt immer gehabt, und umgekehrt war ich aber auch irgendwie ein Vorbild für die Kids dann halt auch so, oder zumindest ein Typi, der das authentisch wiedergegeben hat. An die Leute da draußen, die diesen Podcast hören, wenn ihr mal auf die Suche gehen wollt, mich findet man sogar irgendwo in so einem Schulbuch für Musik, ganz witzig.
Okay.
Auf einer DVD sogar auch noch so.
Das ist alles richtig, klar.
Ja, ja, auf diesem klassischen Musikschulbuch. Deswegen, das war das erste Mal, als ich in Hannover nämlich war, mit meinem damaligen Musiklehrer, schöne Grüße an den Micha Kobal, der heute auch Geburtstag hat, nochmal alles Liebe nachträglich.
Na.
Ja, ne, der hat mich damals, genau, der hat mich damals mitgenommen. Das war so, ich glaube, ein, zwei Jahre nach dem Abi, und weil der war nämlich Writer für ein Kapitel für so ein, was ist das, von Foggenreiter oder von irgendeinem sehr groß, also für irgendeinen Verlag gewesen, die Musikschulbücher rausbringen, was sehr bekannt war.
Okay.
Da muss man natürlich jetzt dazu sagen, dass die meisten Schulen, wie bei meiner Schule jetzt auch, obwohl wir eigentlich echt einen ganz guten Musikunterricht hatten, je nachdem welchen Lehrer am Start war. Aber so Musikschulbücher, davon gibt es ja nicht so viele, weißt du, so, davon verkauft eine Schule eigentlich so 10 Exemplare ein, und da muss man die auch immer wieder mit zurückbringen, und die werden eingeschlossen im Musikraum so, ne? Mhm. Und da bin ich irgendwo mit drin vertreten, weil ich dann auch so, ich glaube, ich habe kein Kapitel selber geschrieben, aber ich habe da so Korrektur gelesen, was Jimi Hendrix so mit seiner Gitarre gemacht hat, und bin auf irgendeiner DVD drauf. Und ich habe diese DVD noch irgendwo, und die ist ultra witzig. Also ich muss das mal irgendwie suchen, mal hochladen, weil das ist wie so ein Tutorial, und ich sehe da total, ich glänze auch total, weil ich in so einem Studio war und total geschwitzt habe den ganzen Tag, und ich habe nichts zum Abpudern dabei gehabt, mich hat auch keiner gepudert, und deswegen reflektiere ich da total die ganze Zeit und fühle da irgendwie so, ja, ich fühle da so geile Techniken an der Gitarre irgendwie vor, irgendwie so Tapping und Whammy Bar und irgendwie so ein Aufreißer-Solo und ein Flanger, und hast du nicht gesehen, das ist ziemlich abgefahren. Ja, ja.
Also
das,
du zeigst den Leuten, wie Jimi Hendrix das gemacht hat dann, oder?
Ganz genau, so, ne?
Alles
und
klar.
Da habe ich da irgendwie noch so ein komisches Florian Silbereisen-Lächeln noch die ganze Zeit drauf, so, und weil ich ja, ich habe das völlig verdrängt, das fällt mir jetzt gerade erst wieder ein, das muss ich doch mal suchen, oder ihr sucht das, oder guckt mal, ne, wenn hier Lehrer und Lehrerinnen zuhören, guckt doch einfach mal nach, vielleicht findet ihr das ja, ich weiß nicht, welcher Verlag das war, aber es muss so um die 2000, ich glaube so, das ist rausgekommen 2013, 2014, ich glaube eher so in den Sinne, vor 10 Jahren.
Okay.
Ja, ja, genau. Nee, ach, was wollte ich sagen? Ja, hat einen großen Einfluss natürlich auf Leute, wenn du Unterricht gibst. So, das ist eine große Vorbildfunktion, definitiv.
Ja.
Felix, was hast du denn? Also, du sagst ja, du hast irgendwie Dauerleihgabe BC Rich und sowas gehabt. Wann
dein erstes eigenes? Ja, die spiele ich
eigenes?
Heute noch.
Und die spielst du auf einmal. Das würde ich mir mal vorher gerne angucken, wenn du da mit so einer Metal-Hupe stehst. So, ne?
Das wäre richtig geil. Ja, ich habe aber, also tatsächlich hat sich das noch einige Zeit fortgesetzt, oder das ist eigentlich bis heute so, dass ich spiele halt irgendwie Gitarren, die des Weges daherkommen. Also tatsächlich die Fälle, wo ich mich selber hingesetzt habe und geguckt, welche Gitarre will ich eigentlich haben, und dann gehe ich los und kaufe mir die, das ist relativ selten in meinem Leben gewesen. Mhm. Also ich habe einfach wirklich, es gab so eine Gitarre, die dann irgendwer hatte und loswerden wollte, und ich brauchte eine, und dann habe ich die irgendwie gekauft. Ich hatte eine Höfner. Und dann war das war die erste nach der BC Rich dann, glaube ich. Die hatte ich irgendwie wirklich, glaube ich, so für 30 Mark dann von irgendwem bekommen oder so. Die war auch so mit Edding bemalt und so. Und ich hatte irgendwie die Vision, da muss irgendwie so ein Humbucker rein. Ich hatte gehört, Humbucker, das ist der Shit, mit dem man irgendwie Punkrock spielen kann. Und dann bin ich in ein Geschäft gegangen in Hannover und habe gesagt, hier, ich würde gern irgendwie einen Humbucker kaufen, und habe dann irgendwie, ich wusste auch überhaupt nicht, ey, keine Ahnung, ne? Ich wusste nur Humbucker, das ist geil. So.
Ja.
Und hatte einen Kumpel von meinem Vater, der so mit Elektronik sich auskannte, und der meinte, klar, das baue ich dir da rein, kein Problem, besorg das Ding und so. Und dann war, und da bin ich nicht stutzig geworden. Ach so, das Schlagbrett habe ich dann...
Hast du selber ausgeschnitten?
Habe ich selber ausgeschnitten, habe ich selber irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich das...
Mit einem Buttermesser wahrscheinlich.
Irgendwer hat mir geholfen, glaube ich. Aber ich hatte dann ein perfektes... Nee, ich habe das irgendwie echt aus irgendeinem Kunststoff selber geschnitten und dann schwarz lackiert und so. Aber was mich hätte stutzig machen sollen, ich bin in diesen Gitarrenladen gegangen mit dieser Höfner-Gitarre und der Typ, der da hinterm Tresen stand, war gleich so, ach so, ein Humbucker soll da rein. Ja, was ist denn mit den Pickups, die da drin sind? Die willst du doch bestimmt dann loswerden, oder? Und der war halt so ganz interessiert und hat mir dann da, glaube ich, irgendwie 20 Mark für die Pickups gegeben. Ich habe im Nachhinein gedacht, wahrscheinlich war das richtig geiler Höfner-Scheiß und ich hätte mal gucken sollen.
Jo.
Und er hat wahrscheinlich sich ins Fäustchen gelacht oder so.
Aber sowas macht man doch nicht.
Das wahrscheinlich hat er das, ja, vielleicht tue ich ihm Unrecht.
Ja, ich weiß nicht, also das drückt in mir so Vibes. Wir hatten hier in Essen auch mal, also das war auch vor meiner Zeit, aber einen Gitarrenladen gehabt, Guitar George. Ich sag das einfach, den Laden gibt es natürlich nicht mehr. Und
guter Name wurden, aber.
Guitar George ist legendär. Ich habe immer noch die ein oder andere Pompe mal auf der Werkbank, wo dann hinten im E-Fach so ein Sticker drin ist mit Modified by Guitar George. So, ne?
Ja, ja.
Und okay. Ich habe es aber schon erkannt, wenn Guitar George das Modified hat, weil ich denke mir jedes Mal, ach du Scheiße, so, ne? Also jedes Mal so ultra krass. Und der hat aber auch so richtigen Schmuh teilweise gemacht, so. Was ich jetzt, also ich habe das von so vielen Leuten, die Stammkunden bei mir sind, gehört, von wegen mit teilweise du als Felix wärst da hingegangen und hättest dann gesagt, so, hier, Guitar George, kannst du mir diesen Pickup einbauen, den ich gekauft habe? Und dann hätte er den Pickup, den du gekauft hast, einbehalten und hätte da irgendeinen Schrott reingebaut. Und du hättest es nicht gemerkt. Also der hat so richtig böses Zeug gemacht, so, ne? Und ich mache das zumindest immer so. Ich meine, klar, du redest jetzt oder wir reden jetzt natürlich auch noch, du hast einen Höfner gehabt, bevor nicht alles von Höfner, aber so viel Made in Fernost gewesen ist, so, ne? Das ist
das war definitiv ein altes Ding.
Also, genau, so Made in Germany halt, so, ne? Ja. Und dann ist es natürlich echt kacke, weil ich denke mir, klar, also ich habe auch mal so eine Story, glaube ich weiß nicht, ob das mit dem Guido war oder mit dem Thorsten erzählt, dass auch mal eine Frau reinkam, die einen Rickenbacker-Bass hatte, so den ganz klassischen, so, ne? Und überhaupt nicht wusste, was die da hatte, so, ne? Und so nach dem Motto, ja, wie viel kann man denn dafür verlangen, so, ne? Und ich sag da doch nicht so, hör mal, ich gebe dir 80 Euro für den Prügel, ist der gut bezahlt, so, weißt du, das mache ich doch nicht, so, der ist doch vollkommen asozial, so. Es gibt aber Leute, die machen das so, ne? Ja. Dann ging ich mir, das ist unglaublich, also deswegen, Mann, aber okay, aber was war das denn für ein Hamburger? Oder hast du einfach nur gesagt, Humbucker und...
Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob das dann im Endeffekt einer war, den ich in dem Laden da gekauft habe oder ob das einer war, den mir irgendwer geschenkt hat oder so. Auf jeden Fall hatte ich dann so eine Gitarre mit einem Humbucker. Das hat aber alles so hinten und vorne in der ganzen internen Abstimmung innerhalb dieses Instruments alles überhaupt keinen Sinn ergeben und die Bünde waren total grottig, völlig runter. Die hätten halt da neu reingemusst und ich glaube... Diese Gitarre ist irgendwann auf dem Sperrmüll gelandet. Ich glaube, ich hab tatsächlich so wenig Liebe für die empfunden, dass sie dann einfach irgendwie, ich glaube, die blieb bei meiner Mutter stehen und dann war irgendwann Sperrmüll und sie meinte halt irgendwann, hier im Keller steht diese Gitarre. Brauchst du die noch oder nicht? Und in dem Moment war ich so, stell sie raus.
Hau ab damit, genau. Hau ab damit.
Ja. Ja. Eigentlich ein bisschen schade. Ich weiß auch natürlich überhaupt nicht, was das für ein Modell war oder ob das irgendwie wertvoll oder nicht war oder so. Aber vielleicht, heute hätte ich wahrscheinlich irgendwie mich dafür interessiert, was kann man aus dem Ding machen und kann man da was draus machen vielleicht?
Natürlich. Das, ich meine, aber gut, auf der einen Seite, man ist jung gewesen und man wollte halt irgendwie Bratsound haben und so, ne? Und das ist dann natürlich klar, wenn du halt nicht so viel Peil dabei, weil man mir damals auch so von dem Instrument jetzt halt irgendwie hast, dann ist dann so, ey, ich will das haben, was alle haben wollen. Ich will, will Rock'n'Roll machen, will Punkrock machen. Und dann sägst du dir was da rein und das funktioniert wahrscheinlich erstmal technisch, weil alles richtig angeschlossen ist, aber der Rest des Instruments muss ja auch noch irgendwie funktionieren. So, ne? Und das ist ja dann so das Schwierige daran. So.
Das, ja. Und das, aber, genau, so ging das auch weiter. Also das nächste weirde Instrument, was dann meines Wegs kam, war so eine 335-Kopie der Marke Alabama.
Okay.
Habe ich mal versucht, im Internet irgendwie rauszufinden. Kannst du vergessen. Oder ich bin auf jeden Fall nicht fündig geworden. Die habe ich heute noch auch. Mhm. Aber die das auch nicht so richtig, macht nicht so einen richtigen Spaß. Also die ist schwierig in der Intonation und so und ein geleimter Hals und alles irgendwie so ein bisschen komisch. Aber die habe ich dann lange gespielt und dann irgendwann habe ich angefangen, mich für Fender-Gitarren zu interessieren. Das war dann irgendwann der Punkt, wo ich dann selber halt irgendwo in den Laden gegangen bin und wollte ein bestimmtes Instrument haben und habe mir das gekauft. Und das hat natürlich dann auch Jahre gedauert, bis ich dann kapiert habe, was wirklich okay ist und was nicht so gut und so. Und letztendlich bin ich dann irgendwann bei der Jazzmaster gelandet. Und das ist okay. So das was ja. Heute irgendwie.
Der ganz klassischen Jazzmaster in dem Fall dann auch. Also
nee, immer auch natürlich. Also da auch dann wieder, was dann gerade so in meinen Orbit geriet. Und ich habe, also mein Hauptinstrument ist eine Nullerjahre, glaube ich, irgendwie sowas, 2006 oder 2008. Made in Japan oder Crafted in Japan, das weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, ob es da tatsächlich Unterschiede gibt.
Nee, also ist Fender, sagst du, ne?
Ja, genau.
Dann ist das Fender hat immer mal wieder gerne eine Line draußen, die dann auch Made in Japan in dem Fall ist.
Ja.
Und dann ist das eigentlich, wenn mich alles täuscht, auch aus Fuji Gen, also da, wo Ibanez auch fertigen lässt und so weiter. Und das ist halt immer echt dann gutes Zeug so. Also da
ja, also ich liebe die total. Das ist, und ich habe dann, also ich habe da so ein bisschen oder einiges noch dran modifiziert. Da ist also sind so Curtis Novak Pickups drin. Mhm. Der hat so Humbucker für die Jazzmaster gebaut, ja. Die trotzdem auch noch sehr twangy sind, aber halt überhaupt nicht brummen, wenn du in irgendwie Läden mit blödem Elektrizität und so.
Genau.
Wenn du in Läden mit Licht spielst.
Genau, wenn du einfach spielen möchtest mit deiner Jazzmaster so, ne, und genau. Einfach nur ein Teelicht brennen lässt, dann brummt das Ding schon.
Ja.
Und
dann war da so eine blöde Brücke drauf, da habe ich dann eine Mastery drauf machen lassen. Und,
das gefällt mir. Die verkaufe ich auch gerne. Die
ist gut. Das ist wirklich toll. Ich habe mir jetzt im letzten Jahr habe ich mir dann so als Alternative diese Squire J. Maskis, die weiße, kurz bevor es sie nicht mehr gab, noch gekauft und habe da auch eine Mastery Bridge drauf machen lassen.
Ist fast unabdingbar, weil danach kannst du das Ding einfach noch geiler spielen, weil die kommen halt von Werk aus immer manchmal mit diesen Brücken, wo jeder Seitenreiter so krass am Mitschwingen ist, so, und wo die Seite immer rausfliegt, egal wie fest du anschlägst und so. Und die Mastery schafft dann einfach, dass das weg ist, so. Also, ich habe da, vor allen Dingen hat die Jazzmaster in den letzten Jahren auch ein ganz krasses Revival auch wieder gefeiert, so gerade so bei Indie-Bands und sowas, ist so ein Jazzmaster in allen Formen und Farben mit allen Konfigurationen super angesagt. Und jetzt erfülle ich hier auch für heute noch den krassen Nerd-Teil in dieser Folge.
Bitte.
Aufgrund hinten, weil eine Jazzmaster hat ja halt ihre, was ist das, dieses Jazzmaster-Trem, ich vergesse mal, wie das heißt, ist das nicht Vibrolar? Nee, Vibrolar ist Gibson. Alter Trem, was eine Jazzmaster in der Regel sonst hinten drauf hat, kommen die Saiten einfach, die kommen viel nicht steil genug so, und dann ist der Ampressdruck, der auf der Brücke einfach drauf ist, nicht hoch genug so, und du müsstest die Brücke eigentlich sonst so weit rausschrauben, damit du, wenn du die Normalfeste anschlägst, damit die Saiten nicht hinten rausspringen. Das ist die hat einen viel zu langen Weg. Das ist was anderes, wenn du jetzt eine Les Paul oder eine SG oder sowas hast, die ein Stop Tailpiece und eine Tune-O-Matic hinten hat. Da wird die Saite viel früher gebrochen, weil die beiden viel näher aneinander liegen, aber das Trem bei der Jazzmaster sitzt so weit hinten, hinten und da muss erstmal so ein Weg gemacht werden und du müsstest dann erstmal, damit der Winkel viel, viel steiler wird, müsstest du die Brücke so weit rausdrehen, dass die Seitenlage eigentlich fast unspielbar ist. Und das ist das mit dem Mastery, ist das einfach schon alles viel, viel geiler. Intoniert besser, klingt gut und das ist, macht das, baut euch Mastery drauf, aber viele sagen dann immer so, boah, was, die Brücke kostet 250 Euro und ich so, ja, das ist, aber es macht Sinn.
Ja, also tatsächlich bei der ersten war ich auch noch so, okay, ist das wirklich notwendig? Und dann, seit ich die da drauf habe, ist das aber völlig klar. Also ich habe wirklich, hab mir diese JMS-Kiss gekauft und ja, ein paar Tage später habe ich mir die Brücke bestellt und es war halt, also keine Frage, das Ding muss da drauf auf jeden Fall.
Voll.
Also, das ist also genau, das war auch eine sehr, sehr coole Erkenntnis, was ja auch so ein schönes, also es ist ja auch wirklich ein sehr, sehr ästhetisch schönes Stück.
Was Metall. Ist das? Metall. Ja, ist, ey, kommt auch in so einer, es kommt auch in einer richtig fancy Box auch am Ende des Tages so, ne?
Auch mit ja.
So, ey, ohne Scheiß, also nein, ich weiß genau, was du meinst. Das ist halt so, das sieht nicht billo aus so, ne? Und
ja,
das sieht einfach wertig aus und das ist einfach auch durchdacht, so dass du kannst auch alles einstellen. Du kriegst drei Schlüssel mit dabei, dass du die Bolzen vernünftig einstellen kannst, so alles, was du möchtest.
Genau.
Und dann denke ich mir so, ey, komm, don't save Money, so, das ist halt wirklich unabdingbar. Ich mache hier mal Licht an. Du siehst mich ja fast gar nicht
mehr. Ja, es wird dunkel bei dir.
Ja, ich merke das gerade auch. Ach ja, in Berlin ist das ja immer so, warte mal. In Berlin,
hier ist schon seit Stunden dunkel. Hier ist immer
dunkler. Da wird es aber auch in gefühlt zwei Stunden wieder hell. So. Das hat mich auch mal sehr irritiert in Berlin, da ich dann denkst so, boah geil, ey, jetzt durchzechte Nacht so, jetzt haben wir vier, jetzt gleich gehst du ins Bett und dann kommst du aus dem Club und denkst so, ja krass, das ist einfach schon hell, warum ist das denn schon jetzt hier hell? So, ja. Deswegen habe ich jetzt immer Licht angemacht. Im Ruhrpott, das liegt daran, weil hier natürlich noch alles noch verstaubt ist, ne? Die Zeche hier nebenan, die ist noch an.
Na klar.
Und, wie das so ist, so deswegen muss ich auch gleich Fenster, muss die Wäsche gleich noch reinholen. Aber Mastery Ridge, definitiv, also finde ich gut, das gefällt mir.
Ja, und Jazzmaster war irgendwie, keine Ahnung, das ist irgendwie so auf mich eingetroffen, das Instrument. Das war, also das ist natürlich, ne, du guckst halt, was die Leute, die du cool findest, spielen. Und ich weiß, dass das so, das erste Mal, dass ich auf diese Gitarre aufmerksam geworden bin und dann irgendwie geguckt habe, was das wohl für ein Modell ist, war dieses erste Elvis Costello-Album, My Aim is True, da steht da hinten in so einer etwas ungelenken Haltung und hat halt diese Gitarre umhängen. Und ich glaube, da ist auch schon sein Nachname Costello in dem Griffbrett eingelegt.
Mhm.
Ich glaube, das hat er da auch schon gehabt. Und das war so, wow, die sieht cool aus. Keiner spielt so eine Gitarre. Also ich kannte einfach niemanden in dem Moment, wusste ich nicht, wer spielt denn so eine Gitarre, die sieht ja cool aus.
Ja.
Und dann habe ich aber halt gesehen, irgendwie, ach so, JMS Kiss von Dinosaur Jr. spielt und Sonic Youth und später habe ich dann Television entdeckt und Tom Verlaine spielt natürlich eine Jazzmaster und dann ging, als Nels Klein bei Wilco einstieg und so famous wurde und der ist ja ein großer Fürsprecher dieses Instruments, der hat es dann auch nochmal erklärt, warum das so geil ist. Und
jo.
Auch so dieses ganze, ne, dieser ganze Bereich hinter der Brücke so lang und diese komische Neigung
Symmetrie,
hat,
dass
die Symmetrie so komisch ist. Aber das ist ja das, ne, diese ganzen Sounds, die man hinter der Brücke machen kann, gerade durch Effektpedale und so.
Mhm.
Das war das, was ich dann halt einfach gerafft habe und wow. Und dann dachte ich irgendwie, okay, ich brauche so eine Jazzmaster. Das ist das Ding. Und dann gab es jemanden, der eine verkaufte und dann war sie meins plötzlich.
Ich bin auch immer wieder auf der Suche nach einer, beziehungsweise eigentlich mehr nach einer Jaguar, was eigentlich so, also ist halt Jazzmaster Form, aber einfach mit ein paar anderen Konfigurationen so, aber letztendlich so die Korpusform bleibt gleich. Was mich nicht so gekickt hat, ist eine Mustang, die hat so einen kleinen Korpus, das fand ich nicht so schön oder hab mich nicht so auch mal ein paar Mal im Shop gehabt. Es gibt ja noch diese Symbiose, die Kurt Cobain ja auch gespielt hat, aus einer Mustang und einer und einer Mustang, diese Jackstang, die auch total abgefahren aussieht. Aber ansonsten eine Jazzmaster so, die hat schon was. Und die, das ist auch eine von den Gitarren, die kannst du auch ein bisschen tiefer hängen lassen und so was. Oder auch höher, so, da passt irgendwie beides. Und ist ein gutes Ding. Das, irgendwann werde ich mir auch noch eine zulegen. So, das.
Jaguar hat mich tatsächlich auch oder interessiert mich auch total. Ich habe nur immer, wenn ich weiß, die sind schmaler vom Griffbrett her, ne? Kann das sein? Also ich habe immer das Gefühl, da ist irgendwie.
Ja, es kann sein, dass die, ich weiß nicht, was die für ein Neckprofil haben, aber es kann vielleicht sein, dass die ein etwas anderes Sattelspacing haben. Das weiß ich aber leider auch nicht aus dem Kopf auswendig. Was mich bei der Jazzmaster, also was ich halt nicht brauche, letztendlich, ich brauche das Trem nicht. Und du findest das in manchen, in manchen Jaguar-Versionen zum Beispiel. Jaguar muss sagen. Jaguar, so, jetzt, ich war gerade völlig durcheinander, Mustang ist die kleine, ich meinte eine Jaguar, so, was ich halt ganz geil finde, es gibt so eine Version, die hat eine Tunematic und Stop Tailpiece, die ist auch made in Japan, da hat mal Fender so eine Serie rausgebracht, und das fand ich ganz geil, weil ich finde halt einfach die Konfiguration von einer Tunematic und Stop Tailpiece total geil, also feste Brücke, das finde ich halt mega wichtig, und das findest du nicht so oft so, und da musst du halt immer so ein bisschen mal bei Reverb gucken oder bei Kleinanzeigen und dann irgendwie gucken, dass man da ein Schnäppchen halt macht. Genau, so, das würde mich dann halt kicken. Aber ich finde sonst die Ästhetik eigentlich auch total geil und ich bin auch generell so ein Fan. Ich habe eine Gibson Firebird zum Beispiel. Und die ist ja auch so, hat ja auch dieses Offset-Ding halt einfach und irgendwie ist das keine Explorer, weil eine Explorer nochmal metalmäßiger und größer halt irgendwie aussieht. Ja. Und ich finde Firebird einfach so, also ich habe den Gurt so weit gemacht, dass der gar nicht mehr tiefer gehen kann und du kannst die so tief hängen und kannst trotzdem alles spielen. Und das finde ich halt ultra geil. So, das ist so, da kommt immer der Punkrocker in mir durch. Es ist mir scheißegal, wie beschissen ich gerade mein Solo spiele. Hauptsache, das Ding hängt tief. So, das ist, das muss einfach sein.
Ja.
Das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, stimmt.
Nein. Ja.
Ja, aber. Ja, ja. Ja, die ist, also Firebird ist tatsächlich auch so die Gibson-Gitarre, die mir einfällt, die mich auch so von der Haptik her, glaube ich, begeistern könnte. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen außerhalb meiner Price Range, das Gerät.
Also ich muss fairerweise auch sagen, ich habe jetzt auch nicht die klassische Firebird mit Mini-Humbuckern und Gearless-Mechaniken, sondern ich habe eigentlich, das ist eigentlich eine Les Paul in der Form von einer Firebird. Das ist die. Mhm. Also auch mit den Konfigurationen mit zwei Humbuckern ganz normal, Tunematic Stop Tailpiece und halt in komplett schwarz mit Gold-Hardware. So. Und das ist eh so mein Ding, so Gold und so, da stehe ich total drauf. Und deswegen, ich habe damals aber auch ein Schnäppchen gemacht und ich muss da natürlich auch dazu sagen, ich bin natürlich, wenn du lange im Gitarrenladen gearbeitet hast, da gibst du ungern Geld dann, also viel Geld für was aus, weil du kriegst halt irgendwie alles teilweise sehr günstig angeboten. So.
Ja, jetzt nicht
endorsementmäßig, aber da kommt irgendwie Person XY rein und will was verkaufen und du kannst viele gute Schnäppchen machen, so, das muss man schon sagen.
Ja.
Und ich gebe dir aber recht mittlerweile, das muss ich dazu sagen, ich habe diese Firebird zum Beispiel 2018 gekauft und nur mal so, damit man ein Verständnis hat, wie gerade so die Preise sind. Die habe ich im B-Stock gekauft, so, weil ich hatte, der Shop hat keine Gibson-Connection gehabt, so, weil Gibson nur noch Direktvertrieb ist und da bist du jetzt nicht irgendwie an was günstig dran gekommen. Also habe ich so die Musikläden in der Umgebung abgeklappert und dann hatte nur Session, die in Frankfurt sitzen, die gehabt und die hatten die als B-Ware für 2,6 drin gehabt, so, wo ich dachte, für eine Gibson Custom Shop, also kann halt auch echt scheiße verarbeitet sein, aber ich habe Bock auf das Instrument, habe ich mir die gekauft für 2,6 neu als B-Stock.
Ja.
Und einfach nur B-Stock, weil die hinten, das waren Rückläufer und dann hat die eine Person mal kurz gespielt und dann hast du dann da so in dem Hochglanzfinish manchmal so ein paar kleine so Scratches drin gehabt, die aber gar nicht, also die hättest du eh beim zweiten Mal reingemacht, so, von daher gar kein Ding so, ne?
Ja.
Die Gitarre kostet jetzt über 5000 Euro neu und also 4 Jahre später und da denke ich mir, es ist das gleiche Modell, das kostet 5000 Euro so, ne? Und da denke ich mir, was zur Hölle? Womit rechtfertigt ihr das Gibson so? Was wollt ihr von uns so, ne? Und das finde ich schon krass, deswegen, also da würde ich jetzt auch gar nicht mehr zuschlagen, weil wir bewegen uns jetzt gerade in Preisen so, irgendwie für so ein Instrument irgendwie 5000 Euro aufzurufen, das ist schon echt sportlich, ey. Also wirklich, das...
Ja, also das ist, in solche Sphären habe ich mich tatsächlich auch nie bewegt oder wollte ich auch nicht. Also da, das, ich bin tatsächlich ja so, um auf diese Jamaskis Squire Jazzmaster zurückzukommen, das ist wirklich, also das ist halt, ich glaube, die Gitarre hat irgendwie unter 500 Euro gekostet.
Ja.
Und dann habe ich natürlich über die Brücke da nochmal ein bisschen und neue Mechaniken ein bisschen Geld reingesteckt. Aber ansonsten, das sind wohl so P90s unter dem Jazzmaster Pickup Deckel, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich weiß es aber auch nicht genau. Aber das ist eine fantastische Gitarre. Also da stimmt alles. Das ist irgendwie, da habe ich überhaupt keine Fragen. Und
aber es ist ja am Ende des Tages auch so, also du kaufst dir eine völlig vernünftig gefertigte Squire und das Einzige, woran Squire gespart hat, in Anführungszeichen, sind halt in der Regel ist die Hardware. Ja. Und da lohnt sich das immer nochmal, das Upgrade zu machen so. Und dann bewegen wir uns im Bereich, wo du sagst, ey, du hast eine richtig geile Gitarre, so voll. Also so, ne?
Das, für unter 1000 Euro dann insgesamt.
Ganz definitiv. Genau, so, ne? Und wie gesagt, Mechaniken tauschen und da jetzt irgendwie noch ein bisschen Kohle in die Hardware zu stecken, ey, voll, weil die Substanz ist ja da.
Ja.
So, und das hast du teilweise wirklich nicht bei Instrumenten, muss man wirklich sagen. Also hier die Gibson für ihre 2,5 oder sowas. Ich kann darüber hinwegsehen, weil ich nichts anderes erwartet habe, aber wenn die jetzt 5000 Euro gekostet hätte, dann hätte ich die aber sowas von wieder zurückgehen lassen, so, ne? Weil das ist echt krass, wie beschissen die verarbeitet ist, so, ne?
Ach, okay.
Und also wirklich so, also mit Lackfehlern und so, wo man sich echt denkt, ey, krass. Also, und ich meine, ich bin manchmal auch schon Nasebohrer, so darf man nicht vergessen. Aber wirklich so, da sind schon Verarbeitungsfehler drin, wo ich denke, das darf eigentlich nicht passieren, so. Und das hast du in, das hast du bei Fender und Gibson halt ganz gerne mal. Und deswegen, also vollkommen in Ordnung, einfach auch ein Preis, ein Instrument, was ein bisschen günstiger sich einfach anzuschaffen, wo aber erstmal eine solide Basis da ist und dann kann man noch Upgrades machen. Ist doch voll in Ordnung. Also würde ich genauso machen.
Ja, ja, so sehe ich das auch. Und das ist irgendwie, hat sich als gut erwiesen bei mir. Also ich habe da wirklich diese zwei Gitarren, die, wo ich überhaupt keine Fragen habe. Die sind super. Klingen beide echt anders. Mhm. Also es, ich wollte natürlich eigentlich so eine so ein Spare-Gerät haben, was ich dann im Havariefall schnell, wo ich wechseln kann, aber das funktioniert auch, aber sie haben doch so ein bisschen, also die Maskis ist schon viel twangiger und ein bisschen klirriger und so, aber auf eine sehr gute Art.
Ja.
Also die möchte ich wirklich total empfehlen, wenn man, ich weiß nicht, ob man die noch jetzt bekommt, also sie ist irgendwie, glaube ich, in den Versandhäusern nicht mehr zu bekommen, aber die gibt es bestimmt noch zu kriegen, irgendwo im Gebrauchtbereich.
Ja, dann kriegst du die auf jeden Fall bei Reverb oder bei Kleinanzeigen, dann ist die wahrscheinlich offiziell halt irgendwie discontinued, wie das ganz oft so ist. Aber man kriegt die wahrscheinlich dann echt noch über Kleinanzeigen oder Reverb oder sowas, über Umbingen kriegt man sowas immer noch gut angeboten. Wie sieht das AM-technisch aus? Was zockst du da?
Ich habe jetzt, also tatsächlich so ein bisschen durch meine derzeitigen Bands, also bei Muff Potter habe ich es jetzt auch gemerkt, dass es wichtig ist, dann doch irgendwie eine 412er zu spielen. Ich habe lange, lange Jahre Combo-Amps gespielt und habe da hauptsächlich ein Fender Pro Reverb, also das ist so der Twin in ein bisschen weniger Watt.
Mhm.
Das ist aber, ich musste jetzt einfach feststellen, also sowohl bei Zahn, was meine andere Band ist, ein Instrumental-Rockmusik im weitesten Sinne, Trio. Ich habe dann doch echt bei denen und bei Muff Potter gemerkt, ich brauche so eine geschlossene Box und vorne irgendwie Luftbewegung und bin da jetzt immer am Hin- und Her wechseln zwischen einem alten Orange OR 120, den ich irgendwann mal, der auch so ein bisschen so zufällig in meinen Besitz gekommen ist. Irgendwer hatte einen zu verkaufen und ich habe den dann übernommen und so ein Vox AC30 Top.
Klassiker. Der ist auch, die sind auch immer sehr pedalfreundlich, die Dinger. Also da kannst du was vormachen und dann geht's ab.
Ja, auf jeden Fall. Also ich spiele auch gerne halt einkanalige Amps, wo ich nicht irgendwie noch eine Amp-interne Verzerrtkanal benutze oder so, sondern ich steuere das dann halt alles über Pedale. Und ja, Cab-mäßig, was dann da ist. Also ich habe so ein aus den frühen 2000ern eine Orange 412er, die super ist. und habe jetzt gerade irgendwo von einem Kumpel so eine alte Marshall noch übernommen. So ein, ich glaube eine JCM 900, die echt räudig aussieht. Die stand irgendwie in irgendeiner Werkstatt in einem Regal irgendwie ein paar Jahre tatsächlich. Aber die Speaker sehen alle cool aus, da ist nichts feucht geworden, klingt super. Ja, das sind so die beiden, der Vox durch die Marshall und der Orange durch die Orange. Das sind so die beiden Dinger, die ich jetzt, zwischen denen ich so hin und her wechsle gerade.
Ey, ist doch eigentlich das perfekte Setup, um richtig loszubraten. So, ne? Also
das, ja, also gerade der Orange ist natürlich eigentlich viel zu laut. Ich bin jetzt gerade tatsächlich am Überlegen, ob ich da so ein Power Soak mir noch besorge, um den ein bisschen
den runterzufahren, so, ne?
Ja, oder jetzt hat mir ein Amp-Techniker, der jetzt gerade einen anderen Amp für mich repariert hat, mir dazu geraten, einfach zwei der vier dicken Röhren rauszunehmen. Ich habe da und dann kannst du wohl, musst du die Impedanz halt umstellen von 16 auf 8. Und dann sollte das wohl funktionieren. Ich habe ein bisschen Schiss davor, ehrlich gesagt. Das kommt mir so ein bisschen komisch vor. Ich kenne mich halt mit Physik auch nicht aus, so richtig. Aber er meinte, überhaupt kein Problem. Du musst nur irgendwie entweder die beiden inneren oder die beiden äußeren. Du darfst halt nicht Röhre, keine.
Das ist auch verständlich. Okay, halt da muss ich auch fairerweise sagen, ist ja nur ein Gitarren-Podcast, kein Amp-Podcast. Nee, ich bin, was das immer angeht, so bei so ein Röhrenwechsel bei meinen Amps kriege ich auch noch hin, aber Amps und so was mache ich gar nicht. Und ich quatsche auch immer, wenn halt irgendwie was ist, mit einem Bekannten von mir, der ist nämlich auch Amp-Techniker und der macht das auch richtig gut. Und der hat immer nochmal einen ganz anderen Blick nochmal da drauf und dann frage ich den, dann sagt er mir das und dann weiß ich immer, was der sagt, ist in dem Fall auch Gesetz. Also da bin ich immer so ein bisschen auch, leider auch fairerweise raus. Und da sage ich auch mal ganz ehrlich, wenn mich Leute fragen, ey, machst du auch Amps und so, kann ich mal mein Amp zum Setup vorbeibringen, sage ich, nein, das ist was ganz anderes. Und
ja, auf jeden Fall. Das
ist eine ganz andere Baustelle. Gitarren, Elektronik ist irgendwie, Kindergeburtstag und, aber alles andere ist dann hier die Physikparty vom 25. Semester und da kann ich leider nicht dran teilnehmen. Das schaffe ich leider nicht. Da bin ich nicht eingeladen. Nee, da bin ich auch völlig raus. Deswegen, da würde ich auch immer Leute fragen, die davon wirklich viel Plan von haben. Und ich weigere mich auch manche Sachen auch immer mir dann zu merken. Also weißt du so, ich kann mir auch in diesen Amp-Geschichten super viele Sachen nicht merken. Ich kann so Fehleranalysen halt irgendwie machen, aber was sowas angeht, würde ich jetzt auch mal sagen, das klingt aus dem Bauch aus, was du gerade gesagt hast, logisch, so.
Ja.
Aber ich weiß, was du meinst mit so Geschichten, so, ja, wenn man das nicht zu 100% nachvollziehen kann, so weißt du, weil man hat immer keinen Bock, sich was zu zerschießen, das ist halt immer doof, so, ne, weil da reden man von Last und wenn da was irgendwann falsch läuft, dann zerschießt du dir halt irgendwie was, die Gitarre willst du dir nicht zerschießen, aber du zerschießt dir irgendwie einen Speaker oder den Amp am Ende des Tages so und dann ist halt immer doof, so, ne.
Genau, das, ja.
Und dann wird es immer ein bisschen teurer und so und das ist halt immer kacke.
Ja.
So. Die Gitarre ist in dem Fall immer wie so ein, der passiert einfach gar nichts so, ne? Der Amp kann abrauchen und hast du nicht gesehen, also wirklich abrauchen so, weil da wirklich ja elektronisch was passiert, aber die Gitarre ist ein völlig passives Instrument, die ist wie Unkraut, die ist wie so eine, wie heißen diese gelben Blumen, die durch Beton wachsen, wie halt Löwenzahn, so, die ist ein Löwenzahn, so, das ist einfach die Gitarre ist einfach so.
So habe ich das noch gar nicht betrachtet.
So, ja. Also mir fällt das spontan jetzt gerade ein, so, die ist einfach so vollkommen pragmatisch und klar, wenn so umkippt, bricht dir eine Kopfplatte ab, dann wird ja wieder dran geleimt, dann geht das Ding wieder.
Ja.
Und klar zickt die manchmal auch irgendwie so rum, aber ansonsten ist die Gitarre so, da klar geht da auch mal was kaputt, aber es ist alles sehr schnell und easy going zu reparieren, in der Regel, wenn man einen Plan davon hat. Das ist halt, für viele ist das immer ein Buch mit 7 Siegeln, wenn die halt immer einmal das E-Fach aufmachen, was ich auch nachvollziehen kann. Aber eigentlich ist das wirklich ganz grundlegendes Elektrotechnik, wenn überhaupt so, was eine Technik hat, die sich irgendwann der in 100 Jahren einfach nähert, weißt du, was ich meine? So,
also
das ist einfach unglaublich, es hat sich nichts verändert.
Ja, und ja, tatsächlich, also Pickups und Mikrofone sind ja wirklich, also wann ist da eine revolutionäre Neuheit passiert das letzte Mal, keine Ahnung.
Wahnsinn, ne? Also das ist ja, ich weiß noch, wie viele Leute sich darüber abgefuckt haben, irgendwie vor ein paar Jahren, als Apple gesagt hat, jetzt bei den neuen iPhones, da werden wir jetzt auch den Klinkenausgang wegnehmen, um die flacher zu bekommen, so, ne? Mhm. Und dann haben sie ja irgendwann darauf geswitcht, dass du nur noch über diesen Lightning Eingang reinstecken kannst und einen Adapter brauchst, damit du mit Kopfhörern reingehen kannst. Und ich verstehe, dass man sich darüber abfuckt, aber am Ende des Tages ist diese Klinkenbuchse das älteste Bauteil in so einem Smartphone. Also das mit Abstand, Alter. Wie alt ist eine Klinkenbuchse?
Ja.
So. Und das ist ja nichts anderes. Es ist einfach eine Mini-Klinkenbuchse, wo du halt eine Mini-Klinke reinsteckst, damit du halt dann Musik hören kannst. So, das ist ein uraltes Bauteil.
Ganz
so.
Genau.
Und wenn du halt sagst, du willst so ein bisschen, also das sagst du ja bei der Gitarre letztendlich auch. So, die Gitarre hat sich klar, die sich auch mit verändert und dann haben dann irgendwelche Leute was Revolutionäres gemacht, aber alle sagen, nee, möchte ich nicht. So, weil die Leute sind halt erst konservativ, was Gitarre angeht. Die meisten zumindest so. Ne?
Und, ja.
Klar gibt es auch Neuerungen oder sowas, aber die sind irgendwie halt hauptsächlich auch mechanischer Natur. Aber sonst so im Großen und Ganzen hat sich echt sehr, sehr wenig geändert. Und jedes Jahr werden neue Modelle aufgelegt mit Farben, die es schon seit irgendwie 80 Jahren gibt und alle sagen, wow, ich habe noch nie so was Schönes gesehen.
Das ist schon auch, also ich, es gibt auch wirklich Phasen, wo ich gerne von dem Beschäftigen mit Gitarren irgendwie zurücktrete und denke so, ja, also ich muss diese Welt auch mal kurz irgendwie wieder verlassen. Ich komme da immer wieder hin zurück, aber es gibt wirklich, also jetzt gerade spiele ich einfach sehr viel Gitarre, weil ich in diversen Bands einfach Gitarre spiele und regelmäßig das einfach erforderlich ist. Aber es gab auch Phasen, wo ich wirklich auch mal irgendwie ein halbes Jahr wirklich bewusst nicht damit zu tun haben wollte und dann auf andere Art Musik gemacht habe oder so, weil ich es interessanter fand. Also und gerade wenn es halt so, ne, die klassischen Modelle, die dann in X Farben, die es auch seit 60 Jahren, 100 Jahren schon gibt, irgendwie wieder aufgelegt werden und so. Das ist dann irgendwann, ist auch so ein bisschen so wie Harley-Davidson-Motorräder und so.
Voll. Das ist so. Und täglich grüßt das Murmeltier so ein bisschen so, ne? Und ich bin da komplett bei dir und natürlich berufsbedingter Natur muss ich natürlich mich immer wieder aufs Neue für dieses Instrument begeistern. Jeden Tag muss ich mir denken, ja Mann, Gitarre, richtig Bock. Aber eigentlich natürlich bin ich der Sache manchmal echt total müde und überdrüssig und denke mir so, oh Gott, nicht schon wieder die 1.000.000. Fender Stratten dieser Woche.
Ja.
Und sich dann, das ist natürlich auch in Ordnung, sich den Talk dann auch zu geben, wenn er halt so, obwohl, da muss ich gestehen, ich habe nur noch sehr wenig zum Glück, seitdem ich das operative Geschäft verlassen habe und mich selbstständig gemacht habe, dadurch nur noch die Dinge repariere, muss ich mir oft diesen Talk nicht mehr geben, von wegen, dass mir Leute erzählen, dass das Instrument, was die ja spielen, am allergeilsten ist und bla und bla und bla.
Ja.
Also, wie gesagt, ich, ne, verstehe mich nicht falsch da draußen, ihr Leutchen, ich höre mir das immer alles gerne an, aber manchmal höre ich auch einfach nicht mehr zu und dann denke ich an was ganz anderes. Und bin so weit weg und denke mir, okay, also das habe ich schon ein paar Folgen gesagt, ich muss aber gestehen, ich frage dich jetzt das, bist du autoaffin oder gar nicht?
Ich bin, also autoaffin bin ich nicht, ich benutze manchmal Autos, um große Mengen Equipment von A nach B zu fahren und so, das ist schon gut und dann freue ich mich, dass es so
dass es fährt.
Carsharing-Geschichten gibt, ja. Mit denen man dann auch, also eigentlich hauptsächlich, ich benutze Autos, wenn ich Sachen von A nach B fahren muss.
Okay.
Ich habe tatsächlich keinen Auto-Fetisch in irgendeiner Weise. Ich habe mehrere Busse, also Bullis, VW-Busse gehabt. Mhm. Und ich habe aber mein letztes Auto 2003 verkauft.
Also okay, also
schon lange Zeit kein eigenes Auto mehr.
Also nächstes Jahr 20-jähriges kein eigenes Auto-Jubiläum, was man dann sagen kann.
Erschreckend, kommt ja, tatsächlich.
Krass,
Ich bin alt.
Nee, ey, ich wollte nur darauf hinaus, weil ich bin das prinzipiell auch nicht, habe aber eine Leidenschaft für alte 190er Mercedes entdeckt. So. Und das hat so ein bisschen auch familientechnischer Natur, da kommt das her, weil ich quasi einen geerbt habe, mehr oder weniger schon seit ein paar Jahren. Und jetzt seit ein paar Monaten da auch so richtig drin bin, den mal wieder so in seinem historischen geilen Zustand zurückzubringen. Mhm. So, und ich finde die Karre einfach cool. Ich bin mit der groß geworden. Und jetzt mit H-Kennzeichen und jetzt fließt viel Geld in dieses Auto gerade so, ne? Mhm. So zumindest hat er einfach wieder, dass ich sag, geil, mit denen kannst du noch lange, lange fahren, so, ne? Damit will ich nur sagen, ich weiß dadurch, wie sich die Leute fühlen, die so richtig tief into Gitarre drin sind, weil ich bin das prinzipiell auch, aber wenn du halt eine Sache ultra lange machst, dann bist du halt irgendwann und vor allen Dingen auch noch das beruflich machst, dann muss man auch einen gewissen Abstand dazu haben. Das ist ganz normal. Ich finde das auch gesund, das zu haben, so, ne? Ja. Und das auch nüchtern zu betrachten. Und ich bin aber teilweise so tief in dieser Autosache da manchmal drin, dass ich nachts nicht schlafen kann, weil dann denke ich mir so, oh Gott, was machst du als nächstes? Was willst du jetzt noch? Was kannst du jetzt noch verändern? Und da merke ich so, okay, genauso fühlen sich meine ganzen Kundinnen und Kunden da draußen, wenn die nächsten Projekte jetzt gerade haben und dann wirklich noch irgendwie nachts noch irgendwie im Internet noch rumsurfen und gucken, auf welches Teil bestelle ich mir jetzt noch so, oh, wie toll wird wohl der Einbau sein, hoffentlich macht der Paul bald fertig. Und genauso bin ich gerade mit Auto, also mit 190er Sachen so. Ne?
Ja.
Und ich bin sehr froh, wenn ich dieses Projekt irgendwann im Laufe des Jahres abgeschlossen habe, damit ich das nur noch als pragmatisches Ding ansehen kann, sondern so wie du gerade auch gesagt hast, ey, ich habe ein Auto und das fährt mich von A nach B.
Ja.
So, das ist so und auch mit ein bisschen Style, nicht, also viel Komfort da nicht, aber einfach eine gewisse Ästhetik, aber letztendlich fährt mich das Ding nur von A nach B.
Ja, ja. Ja, ich versteh die Parallele auf jeden Fall. Also ich glaube, das, was dem am nächsten kommt, was irgendwie mir zeitweilig ab und zu mal irgendwelchen Schlaf geraubt hat, ist halt so dieses Beschäftigen mit Pedalen. Mhm. Und du hast halt
du bist auch so richtig so Stompbox-affin. So.
Ja, also zu einem gewissen Grad, ne? Also ist tatsächlich jetzt genau dieses, was du gerade beschreibst, dann habe ich irgendwann ein Auto, was mich von A nach B fährt und alles ist gut.
Ich höre dir zu, ich hole mir nur noch ein Bier, ja, wenn das
cool
ist. Ja, ich habe die Kopfhörer auf jeden Fall.
Das habe ich mit Pedalen so jetzt mittlerweile erreicht. Also es gibt ein geschlossenes System, was jetzt irgendwie sinnvoll ist und wo ich mir keine Gedanken mehr drüber machen muss, ob mir da noch was fehlt oder diese Gierlast, die man irgendwie verspürt ab und zu und die einen dann dazu treibt, irgendwelche ungesunden Geldsummen für kleine elektronische Geräte auszugeben. Über die bin ich hinweg jetzt mittlerweile. Ich habe das nicht mehr.
Ey, du bist geheilt in dem jetzt, also du hast wirklich, also ich stelle dir jetzt hier als Gitar-Dog wirklich das Test aus, du bist fertig, aber natürlich auch rückfallanfällig, rezidivierend, wie das natürlich immer wieder bestimmt, sein kann.
Ja, man sollte sich auf jeden Fall von bestimmten Webseiten fernhalten, um es nicht zurückzubringen, das Problem, ja.
Was ist denn, nennen wir die drei Must-Have-Pedale, die du auf jeden Fall, auf die du nicht verzichten können. Das können auch fünf sein. Was muss immer dabei sein? Also super Frage. Ich hätte auch fragen können, erzähl mir den besten Witz, den du gerade kennst.
Ja, ich glaube, ich würd mich einfach in Effektgruppen vielleicht irgendwie ausdrücken. Also Distortion in jeglicher Form ist natürlich irgendwie wichtig und ich finde es gut, so verschiedene Stufen zu haben von leicht angezerrt bis sehr verzerrt. Und dann finde ich alles, was Delay ist, total wichtig. Mhm. Und ich finde, man kann nicht genug Delays auf dem Pedalboard haben, die unterschiedliche Sachen machen. Und dann finde ich so kleine Pedale, die irgendwas Unverhofftes, Weirdes machen, super. Wie so ein Vibrato-Pedal zum Beispiel. Ich hab mal das Boss-Vibrato besessen, was irgendwie so relativ rar, glaube ich, war. Das habe ich irgendwo, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Das Blaue.
Das Blaue ist das. Ich komme auch nicht auf den Namen, aber ja, ich weiß,
welches du meinst. Das gibt es jetzt wieder in so einer Spezialausgabe. Und ich habe das aber irgendwo mal tatsächlich wirklich so in so einem Gebrauchtwaren-Shop für so ein paar Euro gefunden. Mhm. Und habe dann irgendwann gerafft, okay, das ist total gesucht und es ist irgendwie nur von 84 bis 86 produziert worden oder irgendwie sowas. Und dann habe ich gesehen, dass Behringer eine Kopie dieses Pedals gebaut hat. Und als ich dann gerafft habe, was dieses Boss-Pedal wert ist und was das Behringer-Pedal kostet, dann habe ich einfach gedacht, ich brauche dieses Boss-Pedal nicht.
Ja.
Und habe das verkauft an so einen Typen, der echt, ich glaube, 350 Euro dafür bezahlt hat oder so.
Ja.
Und der kam zu mir nach Hause und war total glücklich und meinte, er sucht das Ding seit irgendwie Jahren, hatte so lackierte Fingernägel wie so ein richtiger Gitarrist.
Wie es ja gehört, Herr. Hm?
Und war richtig froh, dieses Ding mir abnehmen zu können. Und ich war froh, dass er so froh war. Und dann ist er wieder gegangen und dann habe ich mir im Internet für 18 Euro dieses Behringer-Pedal bestellt und das funktioniert immer noch und super. Und es klingt, es ist nicht True Bypass oder so wahrscheinlich. Und wahrscheinlich vermiest es irgendwie den Sound meiner Gesamtkette oder so, aber ich höre das ja nicht.
Nee, das ist ja auch oft das Geheimnis am Ende des Tages.
Genau. Von daher, das fand ich richtig gut. Aber das wäre ein Pedal auf jeden Fall, in dieser Behringer Form nun, auf das ich nicht verzichten möchte, weil es so Wobble, Wobble macht.
Das sind doch, kennst du den Klon, den Serra?
Ja, natürlich. Ich habe von ihm gehört.
Okay, es gibt ja den, also die, ich bin da jetzt auch nicht so zu 100% intuit, weil ich auch nicht der Effekt-Boutique-Experte bin, aber ich glaube, die Story ist da, es gibt diesen einen Typi, der den Original-Klon Centaur halt gebaut hat, diesen Urklon so.
Genau.
Und die werden ja, also der Urklon, der wird ja wirklich zu Mondpreisen so auf diversen Auktionshäusern gehandelt, so irgendwie vierstelliger Bereich so und hast du nicht gesehen.
Ja.
Und dann hat der Typi aber vor ein paar Jahren, irgendwie auch so 2013, 2014, hat er den Klon vom Klon rausgebracht. Also es gibt ja viele Klone. Es gibt ja jede Kompi ja irgendwie so ein, es ist ja alles Elektrotechnik und man findet die Schaltpläne. Und dann wollen die Leute natürlich aber das Original haben. So. Und dann hat der Typ hier halt, wie gesagt, vom Klon Centaur dann nochmal den Klon vom Klon rausgebracht, in einer sehr limitierten Auflage.
Wo er, glaube ich, drauf gedruckt hat, dass er den Hype um sein Gerät nicht versteht. Und
ganz genau. Rote Kiste, ganz genau. So, genau. Ne? Ganz genau. Ne?
Ja, schöne Geschichte.
Ne? Und dann, ich habe da relativ frisch noch im Gitarrenladen angefangen und war noch irgendwie so ein bisschen, hatte ich nicht so viel Plan da von diesem Klon-Hype gehabt. So, und dann weiß ich, dann hat der Lars, der Besitzer von dem Laden, wo ich gearbeitet habe, hat der halt, ich glaube, so 4 von diesen Klons bekommen. So, ne? Und die waren natürlich alle hatten dann Finger drauf gehabt. Also es war schon länger angekündigt so und eigentlich waren die schon, die kamen rein und die waren am nächsten Tag sofort weg. Weil sich alle einen unter den Nagel gerissen haben. Und dann war das aber so, dass der Typi halt dann extra nochmal, der hat dann nochmal so ein Badge rausgebracht, so, ne? Und da habe ich mir dann auch einfach eingenommen, so. Ich weiß, die gingen damals so für 450 Euro, was für ein Zerr halt immer noch sehr sportlich ist, wurden die draußen verkauft oder sowas. Und dann habe ich irgendwie dem Lars gesagt, ich würde das auch mal einnehmen und dann hatte ich hier die ganze Zeit so einen Klon. Und ich habe aber das Ding, weil ich nicht so, also ich bin zwar pedal-affin, aber bei mir ist so, ich nutze einen Zerr, weil ich halt amp-technisch eigentlich meistens immer ein Zwei-Kanaler-Spiel und der zweite Kanal muss schon so viel Gain haben, dass wenn ich einen Zerr benutze, ist der nur noch mehr Gain noch dafür da, sodass wenn ich ein Solo spiele, dass man nicht aufhören sollte zu spielen, weil sonst einfach alles wegfliegt. Das ist meine Herangehensweise. Also so viel Zerre bis zum geht nicht mehr. Und da habe ich den Klon hier irgendwie gehabt so und dachte mir die ganze Zeit so, ja, also klingt echt geil, aber mich kickt das nicht, braucht das einfach nicht so. Ne? Und ja, dann war das Ding natürlich überall restlos ausverkauft und wir hatten so ein paar Stammkunden und sowas so, also die konnten nachts nicht schlafen, weil die diesen Klon haben wollten. Also du hast den Ding nicht mehr bekommen sollen. Die waren natürlich so, die waren völlig aufgelöst, sodass die dieses Ding nicht mehr hatten. Und dann habe ich irgendwie im Kundengespräch dann irgendwie mal gesagt zu so einem Stammkunden, meinst du, yo, ich habe hier noch einen Klon, ich habe den irgendwie zweimal, dreimal zu Hause gespielt, ich würde den verkaufen. Ey, dem Typ ist alles aus dem Gesicht gefallen, ne? Der hat, ich mein's so, also für mich war das völlig klar, ich mein's so, ey, wenn du willst, ich verkaufe dir den so, ne? Und der war, also ohne Scheiß, Felix, der Typi war so, Paul, ich kaufe dir den ab, was ich gebe dir, was du möchtest. So, also so war der drauf, ne? Und ja. Ich so, ey, jetzt entspann dich mal so, ne? Weil das mache ich halt, wie gesagt, auch nicht. Klar hätte ich das Ding jetzt irgendwie bei eBay inserieren können oder sowas und hätte da halt irgendwie Mondpreise veraufrufen können. Ey, man kann mir auch auslegen, dass ich da ein Trottel oder sowas bin, aber ich habe da keinen Bock drauf. So, ich meine, ey, ganz ehrlich, das Ding kostet, also ich habe den Lars gefragt, jo, für wie viel verkaufst du den hier? Ich habe den zum EK bekommen und ich habe den dann zum VK einfach verkauft und ich habe, glaube ich, irgendwie noch den Rest in die Kaffeekasse geschmissen, damit das jetzt nicht so assi ist, so, weißt du, ich mache jetzt hier keine Hehlerei, ich verkaufe jetzt hier was zum EK ein und verkaufe dann aber zum VK weiter, das mache ich nicht.
Ja.
Und habe das Ding dann diesem Stammkunden dann da verkauft und der Typ war, also der war, ich glaube, der war kurz vorm Heulen, weil der sich so über dieses Ding gefreut hat. Also der konnte das gar nicht glauben, dass er dieses Ding auf einmal jetzt hat und für mich war das einfach so, hier bitte, viel Spaß damit, weil ich habe da gar keinen, also ich habe da gar nicht so diese Berührung zu gehabt, hab mich jetzt gerade an diese Behringer-Geschichte und an die Boss-Geschichte da erinnert, dass mir da der, also ich habe diesen, was heißt den Hype nicht darum verstanden, aber es war mir nicht wichtig, das zu haben, so, und dann habe ich es auch einfach verkauft, weil ich dachte, ich brauche es einfach nicht, so, und das dann jetzt nur zu haben und sich dann hier hinzustellen, ey, da hätte ich immer noch heute, also den einzigen Serra, den ich mir gerne noch kaufen würde, ist von Ibanez, die haben einen goldenen Tube Screamer rausgebracht, und so Sonderedition. Der wirklich komplett Gold ist. Der kostet halt 400 Euro. Und den würde ich aber nur haben wollen, um mir den einfach hinzustellen, zu sagen, mein Gott, ist das Ding schön. So, vielleicht hänge ich mir den auch um den Hals, so als Kette. Ich weiß es nicht. So, ist auch geil. Aber ich verstehe das. Dann verkauft man das doch lieber den Leuten, die daran Spaß haben. Und gebt mit einem guten Gefühl aus der Nummer raus. Finde ich voll geil.
Ja. Das hört sich irgendwie nett an. Da hast du auf jeden Fall edel gehandelt. Mhm.
Weil ich das Herz am rechten Fleck habe. Ne? Und ich mit den Leuten zumindest so, keine Ahnung, warum soll ich die jetzt abziehen oder sowas? Warum soll ich jetzt mir da irgendwie den Vorteil rausschlagen? So, gar keinen Bock drauf. Also das ist, da könnte ich jetzt auch nochmal, da müsste ich jetzt ein bisschen, also zu weit verausholen, auch Geschichten halt irgendwie erzählen, so, keine Ahnung, wenn auch Leute, doch, es gibt so ein paar Sachen, wo ich mir echt dachte, boah, krass, da hättest du echt ein Schnäppchen machen können. Da hat mal ein Typ hier eine Les Paul Custom aus den 90ern reingebracht, eine von den Gitarren, die ich immer haben wollte. Und der Typ brauchte wirklich Geld. Wie das manchmal leider so ist, dann geben die ihre Instrumente in Zahlung, weil die Geld einfach brauchen. So, ne? Und der konnte, glaube ich, ich glaube, wir konnten dem damals im Laden auch nur irgendwie um die 900 Euro dafür geben und der hätte das Ding locker für irgendwie 2,5 oder sowas verkaufen können, aber der brauchte jetzt Geld so. Ne? Mhm. Und das sagst du den Leuten aber auch dann fair und ehrlich. Du sagst denen, ey, wir können denen nur so viel geben und die haben auch immer eine Rückkaufoption. Also quasi, dass man dann sagt, so, du hast dir irgendwie ein halbes Jahr Zeit, die auch wieder einzulösen. So, wir sind ja kein Pfandhaus oder war nie ein Pfandhaus, sondern haben Sachen mal gerne angekauft. Aber dann hast du die ein paar Monate auch einfach nicht angerührt, damit die Leute, wenn sie wiederkommen wollen, können die sich auch wieder einlösen.
Ah,
so,
ja, okay. Ja.
Das finde ich schon immer fair und ehrlich, aber warum soll ich mir aus der Notlage der Leute halt irgendwie was rausschlagen? So, weil ich finde immer so in Muckerkreisen ist das so, das gehört sich einfach nicht. Klar, man kann mal irgendwie so ein bisschen handeln, das ist kein Problem, aber es gab durchaus mal Geschichten, wo ich auch wusste, Mann, ey, du kannst hier, es gibt keinen Spielraum zu handeln. So, du kriegst die Sachen schon so günstig angeboten, jetzt hör auf, Alter, du würdest das nie im Leben irgendwo anders günstig bekommen, so, ne?
Ja.
Und deswegen, ich finde, da muss man schon immer ehrlich mit den Leuten halt irgendwie umgehen, weil dann kommen die auch wieder. Warum soll ich so eine Mutti abziehen, wenn die mir einen Rickenbacker anbietet und ich sage doch nicht so, wie gesagt, ja, ich gebe dir 150 Euro. Die hätte sich wahrscheinlich gefreut. Und dann hätte ich aber irgendwann gehört, so von irgendeinem anderen Typi oder von irgendeiner anderen Person, ja, wie, der hat dir 150 Euro für einen Rickenbacker gegeben. Das Ding wäre knapp 2 Mille wert gewesen. So, das macht man nicht. Also,
naja.
Also deswegen.
Nee, das stimmt schon.
Ey, ja. Da haben wir doch einen schönen Equipment-Talk auch noch gehabt.
Ja, und, ne? Das war wir, ja der Grund dieses Zusammenkommens.
Exakt, also wir haben auch, das mache ich eigentlich sonst immer ganz selten, dass man sonst eher so, wir haben recht zu Anfang so über die ganzen Mafotta-Geschichten und so Bandzeug gequatscht so und das macht man sonst, mache ich das meistens in den Folgen immer so ein bisschen zum Schluss. Aber trotzdem stelle ich jetzt noch so, wir nähern uns jetzt diesen heiligen 2 Stunden gleich sogar schon, noch die abschließende Frage so, worauf freust du dich jetzt in der nächsten Zeit? Was außer jetzt natürlich so Albumveröffentlichungen, kannst du noch so abschließend sagen, jo, das steht noch an, darauf freue ich mich.
Das ist auf jeden das ist auf jeden Fall das große Ding, wo jetzt, also wir mit Muff Potter halt so lange drauf hingearbeitet haben. Ne? Also ich bin jetzt seit, wie gesagt, April letzten Jahres in dieser Band, also oder plus minus, ich weiß es gar nicht so genau, aber genau, seitdem beschäftige ich mich eigentlich wöchentlich, wenn nicht phasenweise täglich mit dieser Platte, die jetzt im August rauskommt. Also das ist schon ein ziemlich großes Ding jetzt. Und dann freue ich mich natürlich auf alles, was da drumherum passiert. Ne? Also klar, also dass wir jetzt miteinander sprechen, ist ja irgendwie auch schon ein Beiwerk dieses Ganzen.
Stimmt.
Und dann freue ich mich auf die Tour. Und ich hoffe, dass nicht jetzt im Herbst wieder irgendwas komisch wird oder so, pandemiemäßig, und dass wir das auch durchziehen können.
Ich wollte das gar nicht aussprechen. Also ich habe da jetzt auch, ich habe da kurz dran gedacht, so, weil das auch mich so ein bisschen wieder beschäftigt hat in den letzten Tagen, aber ich spreche das einfach nicht aus.
Das, nee, du hast recht. Ich ärgere mich auch jetzt schon, dass ich es überhaupt angesprochen habe.
Das ist ja natürlich, ich verstehe das, aber nichtsdestotrotz ist das so, keine Ahnung, ich will dieses Fass gar nicht aufmachen, aber nee, einfach, es wird alles gut. So.
Ja, genau.
Ja.
Genau, das ist bei Muff Potter, und dann meine andere Band Zahn wird auch irgendwie ein neues Album diesen Herbst schreiben und nächstes Jahr aufnehmen. Und das geht so ein bisschen umeinander rum, dann beides. So, also da, das, ja, sind die beiden Sachen, und die halt auch einfach explizit mit Gitarren zu tun haben. Tatsächlich. Ja, aber jetzt erstmal Muff Potter, und wie gesagt, am 26.08. kommt das Album, und das ist jetzt so das nächste große Ding dann für mich.
Das ist ja auch schon, ja, eigentlich in 2 Monaten, gefühlt übermorgen, Zeit rast ja immer so, ne? Genau, ja. Heute ist der 27. Gestern in 2 Monaten erscheint das neue Muff Potter Album, wo viele sich sehr drauf freuen werden. Das weiß ich natürlich.
Ich freue mich auch schon drauf.
Ey, es ist halt immer geil, wenn man halt dann so einen Prozess mitgemacht hat und dann erscheint sowas dann auch mit Natur und so, und dann wieder schwitzige Live-Konzerte. Ich muss so ein bisschen an das Buch vom Nagel denken, was ich gelesen habe. Ich befällt dieser Titel jetzt aber natürlich nicht, weil er hat mehrere, glaube ich, geschrieben. Aber dieses sehr bekannte. Wie heißt das denn nochmal, wo der quasi autobiografisch eigentlich seine ganze Konzerthistorie, aber mit einer fiktiven Figur, glaube ich, erzählt. Du weißt es bestimmt, ich komme mal nicht mehr auf den Titel, ich bin mit Titel.
Du meinst das erste, wo die wilden Maden graben?
Danke, das meine ich, genau.
Okay.
Und ja. Das, so Vibes kommen natürlich dann auf jeden Fall auch auf, ne? Und einfach wieder sowas zu spielen, das ist doch richtig geil.
Ja, auf jeden Fall, und schön im Tourbus abschimmeln und ja, ja, super, alles wird schön, schöner Herbst wird das.
Ey, das wird was werden, und an die Leute da draußen, kauft euch alle noch Karten für die Muff Potter Konzerte, oder sind sie alle schon ausverkauft, weißt du das schon?
Nein,
weißt du,
es gibt auf jeden Fall noch Karten, ist im Oktober, November bei aller Liebe Tour, gibt es über den Muff Potter Bandshop, muff-potter.de.
Zögert nicht da draußen. Ich weiß, es ist gerade sehr schwierig so. Also, ne, da muss man irgendwie sagen, die Erfahrung haben wir jetzt auch irgendwie gemacht, als wir vor 2 Wochen in Berlin gespielt haben, als ich mich da mit einem Veranstalter unterhalten habe. Die No-Show-Rate ist extrem hoch aktuell. Die Leute haben noch Konzerttickets von vor 2 Jahren, die irgendwie am Kühlschrank verschimmeln. Ja. Und keiner geht irgendwie irgendwo hin. Konzerte sind, auch wenn größere sind, wie ich auch festgestellt habe, teilweise sehr dürftig besucht. So, ne? Das ist halt echt krass. Und man denkt wieder auf der einen Seite, ey, ist ja jetzt, Konzerte finden wieder statt und so, und alles ist so wie vorher. Das ist aber leider nicht so, wenn man so ein bisschen genauer hinguckt. So, und deswegen kauft euch Karten für so eine Tour und geht einfach dahin. So, das muss einfach sein, weil die Leute werden Bock darauf haben. Muff Potter hat Bock auf euch und genauso umgekehrt. Ich kaufe natürlich auch noch eine Karte. Ich muss gucken, wo ihr spielt, und dann gucke ich mir natürlich auch noch an. Da habe ich natürlich tierisch Bock drauf.
Ich wäre dafür.
Ich komme auf jeden Fall. Das ist dann, ich sage jetzt zu allen Leuten halt immer so, mit denen ich Podcast mache, ey, wir gehen auf jeden Fall ein Bier zusammen trinken, wenn wir uns dann irgendwann mal sehen oder sowas. Und das hole ich jetzt hoffentlich am Samstag jetzt mit dem Thorsten von den Beatsteaks danach, wenn die jetzt in Berlin spielen, weil der hat mich ja auch eingeladen, deswegen, das löse ich natürlich jetzt hier ein an der Stelle so, ne? Und deswegen bin ich Samstag bei den Beatsteaks, wenn ihr das hört, ist das schon Wochen her. Genau, und wenn wir dann zusammen schaffen beim Muff-Potter-Konzert, trinken wir auch ein Bier zusammen, und damit alles gut.
Ja, freue ich mich drauf.
Ey, super. Felix, fand ich richtig gut, ich danke dir für den Talk an der Stelle.
Ich danke dir.
Ey, gerne. Es hat richtig Bock gemacht. Ich freue mich sehr auf die Folge. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Du bleibst gleich noch, das ist jetzt ein bisschen wie so eine Quizshow, du bleibst gleich noch ganz kurz dran, wenn wir hier aufgegangen sind. Und dann schickst du mir eine Adresse, damit ich dir noch das Care-Paket zuschicken kann. Ja, genau. So ein bisschen wie so aus dem Preisgrund. Bleiben Sie noch ganz kurz in der Leitung und ich stelle sie zu meiner Kollegin durch und die kümmert sich um den Rest. Genau. An die Leute da draußen. Habt einen schönen Donnerstag, wann auch immer ihr die Folge hört. Ich weiß nicht, wann wir uns das nächste Mal wieder hören. Ich muss so viele Folgen noch schneiden. Aber ansonsten genießt die Zeit, genießt die Woche, habt viel Spaß beim Outro hören und wir hören uns demnächst. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Dieser Guitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.